Herzlich willkommen zum 101. Schlagabtausch, eurem Schlagzeugmagazin im Podcast-Format. Schlagabtausch stillgestanden, Ohren auf.
Ihr hört Schlagabtausch, der Podcast für alle Schlagzeugbegeisterten.
Wir sind
Dirk Brandt und
Timo Ickenroth.
Mit Tipps und Hacks
und dem Allerneuesten aus der Schlagzeug- und Percussion-Szene.
Viel Spaß beim Hören.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die Trenner, die ihr heute hört, sind von Robert Brenner eingespielt auf seinem Reveille für die kleine Trommel.
Liebe Hörerinnen und Hörer, ein fröhliches Hallo zum 101. Schlagabtausch, quasi die Folge danach, nach unserem Jubiläum. Ich hoffe, euch geht es allen gut und wem es auch gut geht, nachdem wir jetzt hier schon fast eine Dreiviertelstunde lang einfach so gequatscht haben, ist mein lieber Freund, dem Dirk Brandt. Ich glaube, dieser Satz hat kein logisches Ende gehabt, aber egal. Hallo Dirk.
Völlig egal. Schönen guten Morgen, Timo. Schönen guten Morgen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, ich hoffe, euch geht's allen gut. Ja, das ist die Sendung danach. Das ist auch schon spannend. Ich bin mal gespannt, was die nächsten 100 Folgen so bringen und wie sich der Podcast so weiterentwickelt. Und ja, heute wird ja eine sehr, sehr spannende Sendung werden. Da wird der Timo aber gleich noch was zu sagen. Aber erstmal, Timo, bei dir alles fit soweit? Auto läuft nicht. Was gibt's Neues bei dir?
Bei dir läuft das Auto ja nicht, habe ich gehört. Aber wir haben, glaube ich, zwei Aufreger der Woche. Einen von dir und einen von mir. Den können wir gleich mal hier raushauen.
Ja.
Völlige, keine Ahnung, wie soll ich sagen. Es war schlimm. Aber machen wir erstmal einen Rundown, bevor wir hier ans Quatschen kommen. Ihr habt schon mitbekommen, Dirk und ich werden etwas smalltalken heute. Im Interview haben wir Bundeswehrhauptmann Robert Brenner. Wir haben ein Hörerfeedback. Und wie üblich die Chefkoch-Empfehlungen der Woche. Es gab für mich einen Aufreger der Woche. Und für dich, glaube ich, auch, Dirk, oder? Es hat beides mit Autos zu tun.
Ja.
Ich fange jetzt einfach mal an, meine Story zu erzählen, denn sie hat mich sowas von aufgeregt. Wirklich schlimm. Ich habe vor kurzem ein Drum-Workshop gegeben für 4 Tage mit absoluten Anfängerinnen und Anfängern. Das ist über Musica Viva, eine Ferienmusikschule.
Ja.
Da fahre ich dann immer so 2,5 Stunden an eine Familienbildungsstätte und dann gebe ich da von donnerstags abends bis sonntags mittags wirklich komplett Anfänger-Crashkurs für Erwachsene. Also hat nichts mit unseren Drumcamps zu tun, das mache ich schon seit sehr, sehr vielen Jahren. Und das ganze Equipment muss ich mit ankarren. Bei diesem Kurs sind meistens so 8 bis 12 Teilnehmende. Diesmal waren es 9 geplant und ich hatte dann 9 Sets am Start. Das heißt, ein Akustikset, das ist das, worauf ich dann die Sachen zeige, damit man mich auch hört, und 8 E-Schlagzeuge. Dirk, du hast mir netterweise auch noch eins ausgeliehen dafür, sonst hätte ich zu wenige gehabt. So, und das muss ja irgendwie alles dahin und das passt natürlich nicht in meinen Privat-PKW, also muss ich ein Auto mieten.
Ja.
Einen Transporter, um genauer zu sein, weil ein Auto, ein Smart wäre natürlich auch zu klein. Also ich natürlich, wie immer, einen Transporter gemietet, Wochen im Voraus. Und jetzt kommt es nicht über einen, vielleicht einen namhafteren Verleih, sondern über einen lokalen hier vor Ort bei mir in Montabaur. Und ich wollte eigentlich Mittwochabend schon den Wagen abholen und dann alles packen, damit ich am Donnerstag weniger Stress habe, weil ich muss ja dann dahin fahren, ich muss das aufbauen schon mal und so weiter und so fort. Und dachte mir, komm, ein bisschen stressfreier ist es, wenn ich Mittwochabend schon mal damit loslege. Ich wollte das Auto abholen um 18 Uhr, mittwochsabends. Um 17.10 Uhr erhalte ich eine E-Mail des besagten Verleihers, wo drin steht, wir haben Ihren Transporter kostenfrei storniert. Ich sag so,
hä? Wie, kostet? Die haben, das ist aber nicht kostenfrei.
Ja, hab ich auch gehört. Erstmal dachte ich, Moment, storniert? Ah, kostenfrei, was denn sonst, bitteschön? Aber ich dachte mir, Moment mal, ich wollte heute Abend den scheiß Transporter haben und einladen. Und morgen muss ich diesen Workshop geben. Wie jetzt kostenfrei storniert? Da stand einfach eine E-Mail, es wäre kein Wagen zur Verfügung. Und ich könnte ja aber online neu buchen, wenn ich möchte. Also auch es wurde auch keine Lösung angeboten. Es wurde einfach nur gesagt, es wird storniert und wenn sie jetzt einen neuen Wagen möchten, dann wieder online die ganze Prozedur von vorne. Und ich dachte, das ist ja nicht euer Ernst jetzt. Und es war, wie gesagt, 17.10 Uhr. Und nicht mehr alle haben Bürozeit nach 17 Uhr. Und ich meine, ich wohne jetzt hier nicht super zentral. Ich meine, Montabaur ist ja schon eine Kreisstadt, aber ich meine, so wäre es jetzt nicht in Köln, wo ich jetzt irgendwie Auswahl aus 100 Verleihfirmen hätte. Das heißt, bei uns gibt's die üblichen, Herz und Europcar noch.
Ja.
Europcar hatte schon zu. Ich habe dann trotzdem versucht, online was zu kriegen, weil ich sonst früher immer über Europcar geliehen hatte. Hat auch immer mega funktioniert. Da war aber nichts mehr zu kriegen online und wie gesagt, Büro war zu. Und dann hatte Gott sei Dank Herz noch auf. Dann habe ich auch erstmal online versucht, auch keinen Transporter zu kriegen, habe dann angerufen in meiner Not und gesagt, hier, ich weiß, online ist nichts mehr da, aber habt ihr nicht vielleicht noch? Und die Frau war dann sehr, sehr cool und hat gesagt, nee, Transporter ist im Moment sau schwer, es gibt meistens nie viele Transporter, die zu mieten ist echt schwer und dann so kurzfristig sowieso schon mal nicht, aber sie hat mir dann einen neuen Sitzer angeboten, ein Ford Transit mit 9 Sitzplätzen. Das Problem ist nur, wenn man dann dieses Auto mietet, darf man die Sitze nicht ausbauen. Die müssen drin bleiben. Wenn man also irgendwo hinfährt, ne, und man bleibt dann liegen und hat einen Unfall, die Sitze müssen am Start sein. Und ich denke, yo, okay, besser als nichts. Ich muss ja nehmen, was ich kriegen kann. Konnte ich natürlich auch erst Donnerstag Vormittag dann abholen um 9 Uhr. Hab dann echt noch Stress gehabt mit dem ganzen Einladen. Das Ding ist, im Transporter, den ich eigentlich geplant hatte, hätte ich die Sets gar nicht groß runterrobben müssen, sondern ich hätte viele Sachen einfach reinstellen können.
Ja, ja.
Jetzt muss ich echt ganz viele Sets abbauen, auseinanderbauen, verpacken und das war so eine ätzende Arbeit. Und dann stehst du vor diesem Auto und denkst erstmal, jo, sieht ja schon groß aus. Und dann stehst du vor 9 Schlagzeugen verpackt und denkst, nee, so groß sieht er nicht mehr aus. Und diese Racks nehmen ja auch unheimlich viel Platz weg dann auch, ne, an die E-Trams aufgebaut sind. Alter, ja, ich hatte echt Stress, ne? Also, wie kann man ein
Aber
Auto
so kurzfristig
stornieren? Es ist eine Frechheit gewesen. Ich bin so stinkig gewesen, ey.
Ja, also ich finde jetzt eher, was ich so krass da dann finde, dass man da nicht anruft. Jetzt hättest du die E-Mail
nicht gelesen. Ja, wenn ich
die E-Mail nicht
gelesen hätte, ich hätte da gestanden und hätte gesagt, ja, und jetzt? Die haben einfach eine E-Mail geschrieben, auch keine SMS, die haben auch meine Handynummer gehabt, ne? Keine SMS, eine E-Mail.
Oh, das ist jetzt, ey, scheiße.
Das war, als hat er jetzt Gott sei Dank irgendwie funktioniert. Ich meine, die haben sich damit für immer und ewig natürlich auch disqualifiziert für mich. Und Leute, lest vorher Google-Bewertungen. Ich war nicht der Erste, dem das passiert ist. Also bei dieser Firma ist das schon des Öfteren vorgekommen, dass plötzlich ein Auto nicht mehr zur Verfügung stand. Also Vorsicht dann. Vor allem, wenn ich jetzt, was ist für ein Kundenservice, da muss ich doch dafür sorgen, dass ein Ersatz herkommt. So kurzfristig, wenn du einen Tag vorher absagst, also sag mal vielleicht 24 Stunden, aber noch nicht 50 Minuten vor Abholung.
Ja, besonders, dass du einfach noch reagieren kannst.
Ja, oh Mann. Ich habe mehr Glück als Verstand gehabt, dass dieser Neunsitzer irgendwie da war, dass die Frau so cool war und gesagt hat, ja, nehmen Sie ihn als Transporter, auch wenn es kein Transporter ist. Sie können ja dann die Sitze zumindest umklappen, rausbauen können. Dürfen Sie natürlich, könnten Sie theoretisch machen, wenn ich es nicht weiß, so nach dem Motto, ne? Aber wenn was passiert, ist nicht ganz so einfach dann. Ich habe, wie gesagt, die Sitze ja auch dann drin gelassen, hat da irgendwie alles reingepasst, aber es wäre so viel einfacher gewesen mit einem Transporter. Na gut, auf jeden Fall, das nächste Mal werde ich dann mal wieder bei Herz mieten, weil die waren jetzt echt sau cool, muss ich sagen.
Ja, das ist.
Das Gute war, letztendlich war der Mietwagen dann sogar billiger als bei der anderen Firma.
Okay, das ist dann auch. Nein, aber ich finde einfach diese Dreistigkeit, weil du bist ja drauf angewiesen.
Ja, man ist drauf angewiesen.
Das ist so.
Also wenn ich kein Auto gefunden hätte, ich hätte den Workshop gar nicht durchführen können. Wie hätte ich denn die 8 oder 9 Sets dahin karren sollen? an diesen Veranstaltungsort. Das wäre nicht gegangen. Es wäre, ich weiß nicht, was dann gewesen wäre. Da hätte ich mir vielleicht privat irgendwo einen leihen müssen, hätte ich mal im Bekanntenkreis hier schauen müssen, wer hat denn so ein Ding und kann das mal entbehren für 4 Tage auch, ne? Also, krass. Naja, das war mein Aufreger der Woche sozusagen, aber du hattest, glaube ich, einen ähnlichen Aufreger, oder? Hat's auch was mit Auto zu tun?
Ja, Auto ist ja eh immer, Auto fängt mit Au an, in der Mitte steht das T zum Tanken und am Ende ist das O. Ja, so hat das meine Mutter immer gesagt.
Sehr schön.
Ja, es hat zum Glück nichts mit dem Leihwagen zu tun. Das Problem ist, mein Wagen fing immer an zu ruckeln und die Gänge sind irgendwie nicht mehr reingekommen. Und dann war der vor 2 Wochen schon mal in der Autowerkstatt, die waren auch total cool, die haben nachgeguckt, haben aber keinen Fehler gefunden, haben dann gesagt, okay, wir haben ein neues Update draufgespielt. Und nach 1,5 Wochen auf der Autobahn, du willst überholen und dann kommen keine Gänge mehr und da kommt auch kein Saft mehr. Dann bist du auf einmal so. Und das ist natürlich gerade bei so einem Überholvorgang nicht ganz so erbauend. Aber wie gesagt, man hat keinen Fehler gefunden. Dann stehe ich zu Hause, fahre weiter, weil ich zu meinen Eltern wollte und Wagen geht nicht mehr an. Also orgelt sich tot, riecht auch. Die riecht auch komisch. So, ich so, scheiße. Okay, aber lieber jetzt, als weil in 1 Woche bin ich auf Tour und muss viel Strecken fahren, wo ich mir dann gedacht habe, ja, okay, dann, was macht man denn? Dann fiel mir ein, okay, ich fahre einen Kia. Es gibt eine Kia-Notfallnummer und eine sogenannte Mobilitätsgarantie, weil du machst natürlich auch, sobald du Service und alles machst, hast du so eine gewisse Art Mobilitätsgarantie. Und auch da will ich Kia gar nicht mal sagen, das fand ich schon cool, nur es ist so umständlich. Ich habe dann bei Kia angerufen, die waren auch sehr nett. Und ich habe gesagt, der Wagen muss abgeschleppt werden, er springt nicht mehr an. Ja, okay, wir schicken ADAC vorbei. Okay. Dann sage ich, ja, denken Sie dran, der muss abgeschleppt werden. Ja, ist okay. ADAC kommt mit dem PKW. Ich sage, wie wollen Sie mich denn abschleppen? Wieso? Ich soll den Wagen doch flott machen. Ich sage, ja, einen Moment, ich habe doch gesagt, der ist nicht mehr flott. Also würde mich jetzt wundern, wenn Sie den hinkriegen. Und ich habe doch extra gesagt, nee, das hat keiner gesagt. Die haben mich jetzt erstmal, also der Herr war auch ADAC, war auch total cool, sagte, nee, also ich vermute, weiß nicht, ich bin jetzt kein Autofachmann, das ist irgendein Defekt mit der Lichtmaschine, weil um das weiterzugeben, braucht er meinetwegen, weiß ich nicht, 14 Volt oder Ampere und es kommen aber nur 12 an und dann schaltet der falsch, dann ist die Elektronik halt, kriegt die Elektronik falsche Befehle und dann funktioniert das nicht mehr. So, also der war erst da, schon 1 Stunde gewartet, dann kommt 1 Stunde später der Abschleppwagen. So, dann habe ich ja, also wie gesagt, musste ich dann wieder bei Kia anrufen und dann nochmal, dass die den Abschleppwagen schicken. Und dann habe ich gesagt, Leihwagen, du hast ein Anrecht auf, durch diese Mobilitätsgarantie auf einen Leihwagen. Aber ich musste ja, anstatt direkt, weil ich ja gesagt habe, ich brauche einen Leihwagen, dass ich mich um einen Leihwagen, nein, sie müssen dann, nachdem der ADAC gesagt hat, erstmal, dass der Wagen abgeschleppt werden muss, um den neuen Abschlepper anzurufen, musste ich nochmal anrufen, weil der ADAC da gesagt hat, nee, der Herr Brandt kann wirklich nicht mit dem Wagen fahren. Jetzt darf er einen Mietwagen nehmen. Also auch, war schon kurz vor knapp vom Mietwagen. Ist in Ordnung, ja, alles in Ordnung. Wir bei Kia angerufen, ja, wir besorgen Ihnen einen Mietwagen, der wird zu Ihnen gebracht. Ich dachte, okay, das finde ich Mega-Service, astrein, super. Dann kriege ich 6:10 einen Anruf von einer Avis-Stelle aus Lippstadt. Lippstadt ist so eine 1/2 Stunde locker von mir entfernt, bei Berufsverkehr 40 Minuten, 45. Die dann gesagt haben, Herr Brandt, wo sind Sie denn? Ich sage, wo bin ich denn? Ja, Sie können Ihren Wagen abholen. Ich sage, ja, wie soll ich denn hier wegkommen? Ich bin ja 40 Minuten von Ihnen entfernt. Ja, bringen kann ich Ihnen den nicht, weil ich kann ja das Geschäft nicht zumachen. Und außerdem habe ich gleich Feierabend. Ich so, wie jetzt? Ja, da habe ich gesagt, komm, dann vergessen wir das jetzt heute erstmal. Ah ja, ich sehe hier gerade, Sie haben eine Taxiübernahme. Ja, ich sag, aber wenn ich doch jetzt losfahre, sind Sie doch gar nicht mehr, sind Sie denn dann noch im Geschäft? Nee, ich habe ja Feierabend 6:00. Ja, ich sag, was bringt mir das denn jetzt halt irgendwie? Dann habe ich ja nichts davon. Da funktioniert ja alles nicht. Naja, auf jeden Fall habe ich gesagt, wissen Sie was, ich frage meinen Vater, ob ich den Wagen von meinem Vater nehmen darf. Alles gut. Dann habe ich nachts aber noch bei Kia angerufen, habe gefragt, ja, wie sieht das denn jetzt aus? Weil ich dürfte mir ja morgen ein Taxi nehmen nach Lippstadt hin. Taxi nach Lippstadt, 40 Minuten, kannst du dir vorstellen, ist eine enorme Summe. Sagt mir der Kia, nein, Sie dürfen kein Taxi nehmen. Ich so, hä? Hat mir doch die Avis-Beraterin, oh, Entschuldigung, jetzt habe ich den Namen gesagt, die haben mir doch gesagt halt irgendwie, ich hätte ein Anrecht da drauf. Also da wussten auch mal wieder zwei Leute nicht, was sie voneinander tun und wie sie miteinander agieren. Also wie gesagt, die waren alle sehr freundlich, aber eine riesen Bürokratie. Und der eine weiß nicht, was der vom anderen entspricht. Ja, de facto ist, ich habe dann den Mietwagen sein lassen, ich fahre mit dem Wagen von meinem Vater rum.
Ach du Scheiße.
Ja, weil, wie soll ich denn hier wegkommen? Du brauchst ja einen, der dich fährt erstmal. Dann, ich bin jetzt froh, stell dir mal vor, ich hätte ein Taxi genommen und du sitzt auf einmal ein Taxi mal 40 Minuten durch die Gegend fahren.
Boah, da hast du was an der Backe.
Ich wollte gerade sagen, da bist du 60, 70, 100 das, Euro wahrscheinlich.
Wollte ich da sagen, 60, 70 Euro reichen da nicht.
Wahrscheinlich also, nicht.
Behaupte ja. Ich jetzt einfach mal, wo ich schon lange kein Taxi mehr gefahren bin, aber allein wenn du dich irgendwo in der Stadt wie Berlin zum Flughafen fahren lässt, bist du ja schon deine 20 Euro los.
Genau. Also da habe ich dann wirklich gesagt halt, also wie gesagt, das ärgert mich dann auf der einen Seite, weil du hast ein Anrecht dann da drauf und wie gesagt, das ist dann so, ja, einer sagt wieder, ja, nochmal ganz wichtig, der ADAC waren super coole Typen, Kia war super cool, auch die Autovermietung, aber es ist halt immer über Dritte.
Das Konstrukt also, darum herum passt genau, irgendwie
das,
dann nicht.
Genau,
ne?
Das war, wo ich dachte, irgendwie, boah.
Ja,
ne? Das also, ja,
das ist halt wieder Deutschland. Der ADAC muss erst kommen, zu bestätigen, dass er abgestellt werden muss. Dann muss der Abschleppwagen kommen, dann musst du in der Werkstatt, muss der ADAC bestätigen bei Kia und so weiter. Das ist schon, ja, das ist, es muss seine Ordnung haben. Du kannst nicht einfach sagen, der ist liegen geblieben. Hallo.
Nee, genau. Ich dachte, auf was das kostet. Ich denke mal, wenn direkt der Abschlepper, ich meine, der muss ja auch bezahlt, der erste Wagen muss ja bezahlt werden. So, dann fährt der wieder weg.
Geil.
Ja, also das hat mich, das ist so, wo ich denke, boah, man kann es auch umständlich.
Was ich aber eben interessant fand, war auch, dass sie keinen Fehler finden, einfach mal ein Update hochfahren. Das ist ja auch so, ich meine, es ist halt ein Auto, ich meine, du kannst ja alles nicht mit einem Software-Update regeln, weißt du, da können ja auch mal eine Leitung oder sonst irgendwas kaputt gehen. Also ich meine, was ist das?
Ja, besonders, mich hat das so erinnert, ich weiß nicht, ihr Lieben da draußen, kennt ihr Little Britain? Ich meine, das wäre daraus, wo dann so eine Frau mit ihrer Tochter, das sind immer so kleine Episoden, ich meine, es wäre aus Little Britain, und wo so eine Frau mit ihrer Tochter, ich glaube beim Arzt oder in der Schule ist, ich weiß es nicht, und dann sagt die Büroangestellte immer nur, Computer sagt nein. Also so kam mir das gerade auch immer so, Computer sagt nein, auch wenn es ja ist, nein, Computer sagt nein, alles nein. Also habe ich total daran erinnert, an diese Geschichte. Naja, das waren die Aufreger der Woche, ihr Lieben da draußen, ja, ich hoffe, ihr kommt gut durch die Zeit.
Ohne Mietwagen.
Aber ohne Mietwagen.
Noch eine kleine Anekdote zu meinem Workshop dann.
Ja.
Ich habe ja echt viel Zeugs dabei gehabt, ne?
Ja, klar.
Und wie gesagt, auch mein Akustikset und ich packe so mein Akustikset aus. Ich habe auch alle Taschen dabei.
Okay.
Und suche die Floor-Tom-Beine, die ich nicht dabei hatte.
Geil.
Da habe ich gedacht, Dirk, jetzt, ich mache dir mal einfach nach, was du schon des Öfteren gebracht hast.
Genau, Konkurrenz.
Und hatte dann aber, weil ich ja wirklich alle Hardware-Taschen dabei hatte, genügend Cymbal-Ständer dabei, wo ich dann wirklich
die
Beine aus den Cymbal-Ständern bauen konnte.
Funktioniert. Geil, sonst Trommelstöcker da rein.
Ja,
Trommelstöcker,
das ist auch eine geile Idee gewesen. Aber Floor-Tom ist auch überbewertet eigentlich. Und ich habe natürlich, die ganze Zeit habe ich dran gedacht, machst ein Foto davon, hab's natürlich vergessen.
Schade.
Aber wie gesagt, ich hatte drei Cymbal-Ständer als Floor-Tom-Beine umfunktioniert. Das war schon geil.
Boah, komm, das ist schon ganz schön progressiv jetzt, ne?
Ja, aber warum? Einfach kannst du einfach so lassen. Steht ja auch stabil.
Absolut.
Absolut. Das absolut. Phrasenschwein wird weiter gefüllt. Da haben wir auch irgendwann einen Betriebsausflug.
Sehr geil.
Wunderbar. Und du hast eben noch was anderes erwähnt. Wir bleiben noch mal kurz beim Smalltalk. Denn okay. Du hast eine Tour erwähnt. Liebe Leute, wenn dieser Podcast veröffentlicht wird, haben wir roundabout den 15. November, aber der Dirk ist ein bisschen länger auf Tour. Wo kann man dich denn nach dem 15.11. sehen? Erstens und zweitens mit wem? Und drittens, gemein gefragt, warum sollte man dich überhaupt sehen?
Ja. So, also ich glaube, die Tour geht, glaube ich, los vom 13.11. bis zum 30.11.
Wow, okay.
Und ich vertrete den lieben Kollegen Tommy Fischer, der hat nämlich die Platte eingespielt bei Ben Granfeld, Thomas Blug und Martin Engelin. Und ich habe auch schon öfters mit denen gespielt, die kenne ich auch. Also es ist auch so ein Konglomerat. Nein, ich komme mit das Scheißwort. Scheiße.
Nenn es doch Geklüngel.
Geklüngel, genau. Ist auch so ein Geklüngel. Konglomerat?
Okay, liebe Hörerinnen und Hörer.
Wir können
uns,
nicht.
Wenn da draußen Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer sind, schreibt uns das richtige Wort an schlagabtauschpodcast@gmail.com, denn wir sind voll am Versagen gerade.
Scheiße, ich krieg's auch nicht mehr hin. Boah, ja, will man mal einmal mit Fremdwörtern echt glänzen, fällt voll auf
vorher
Fresse
üben sollen.
Geil. Sehr schön, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Sehr geil. Also, ich bin auf jeden Fall mit Granfeld, das ist der Gitarrist früher, Wishbone Ash, Leningrad Cowboys, Thomas Blug kennt man eigentlich, absoluter Gitarrenheld, Strut Player of the Year, im Wembley Arena damals geworden, Martin Engelin kennt man von Klaus Lage, ja, und meine Wenigkeit dabei.
Dirk Brandt kennt man vom Schlagabtausch-Podcast.
Genau. Also viel unterwegs damit. Und wir sind in Zülpich, wir sind im Hoppegarten in Hamm, wir sind in Bielefeld im Jazzclub für die Leute, die aus meiner Gegend kommen. Dann, ihr könnt das Ganze aber nachlesen in den Shownotes. Da könnt ihr nachgucken, weil wir sind in ganz Deutschland unterwegs. Wir sind in der Kofferfabrik in Fürth, überall. Dann bei 3 Terminen werde ich selber, der die Vertretung ist, nochmal vertreten durch den lieben Dirk Sengotter, weil ich da schon gebucht war. Und da ist zum Beispiel auch unsere Access, ganz wichtig, unsere Access 35-Jahre-Show am 29. November. Da können wir später irgendwann nochmal in einem der folgenden Podcasts drüber reden. Das ist ganz interessant. Also, wenn ihr Lust und Zeit habt, vom 13. bis 30.11. Granfeld, Blug und Engelin, die Formation ist komplett in Deutschland unterwegs. Wir sind echt in Bremen auch, wir sind im Stuttgarter Raum, Mitte Deutschland natürlich. Also, wenn ihr Lust habt, würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn ihr da seid und auch mich auch ansprecht und einfach mal Hallo sagt. Würde ich mich mega drüber freuen.
Also, hingehen. Apropos hingehen, wir haben ein neues Drumcamp. Nächstes Jahr im Frühjahr, also das dritte Schlagabtausch-Drumcamp, ist in voller Planung. Das findet statt am 12. und 13. April im wunderschönen Kannbecker Land in Hörgrenzhausen. Wenn ihr Bock habt, daran teilzunehmen, schreibt uns eine formlose E-Mail an schlagabtauschpodcast@gmail.com. Dann bekommt ihr alle weitere Informationen von uns zugesendet. Also, das dritte Schlagabtausch-Drumcamp findet statt am 12. und 13. April 2025.
Und denkt dran, die Plätze sind limitiert. Der frühe Vogel fängt den Wurm. Timo, wir haben heute einen ganz besonderen Gast bei uns und es wird ziemlich nerdig und ich denke mal, du stellst unseren Gast ein bisschen vor, damit man so einen kleinen Einblick hat, wer denn derjenige überhaupt ist, den wir jetzt gleich im Podcast haben.
Heute begrüßen wir Hauptmann Robert Brenner. Er ist nicht nur ein erfahrener Schlagzeuger und Dozent, sondern auch stellvertretender Leiter des Ausbildungsmusikkorps der Bundeswehr. Mit seiner Expertise im Bereich Rudimental Drumming und der Neufassung historischer Militärmusik hat er sich einen Namen gemacht, sowohl im militärischen als auch im zivilen Bereich der Musik. Robert hat an der Robert-Schumann-Hochschule in Düsseldorf studiert und seitdem eine steile Karriere hingelegt. Seine Leidenschaft für das Schlagzeug entdeckte er früh und baute sie im Laufe der Jahre stetig aus. Seit den 1990er Jahren prägt er die musikalische Landschaft der Bundeswehr und engagiert sich für die Weiterentwicklung der Schlagzeugausbildung. Aktuell arbeitet er an Projekten wie German Campus Duty, in dem er sich der musikalischen Weiterentwicklung historischer Dienststücke widmet. Aber auch als Dozent in zivilen Workshops bringt er seine Leidenschaft für das Trommeln an junge Musikerinnen und Musiker weiter. Heute möchten wir mit ihm über seinen Werdegang, seine Projekte und seine Sicht auf die Weiterentwicklung der Schlagzeugausbildung sprechen. Außerdem werden wir, so hoffe ich doch sehr, tief in die Geschichte des Militärtrommelns eintauchen und erfahren, was es bedeutet, traditionelle Musik mit modernen Techniken zu verbinden. Freut euch auf historische Einblicke und inspirierende Tipps für alle, die das Rudimental Drumming lieben oder sich dafür zukünftig begeistern möchten.
Timo, das klingt spannend. Jetzt wollen wir unsere Zuhörerinnen und Zuhörer aber nicht mehr auf die Folter spannen. Los geht's mit dem Interview. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, heute haben wir einen ganz besonderen Gast bei uns im Podcast. Und zwar ist das kein geringerer als Robert Brenner. Der Timo hat ihn gerade schon vorgestellt. Und ich sage jetzt erstmal schönen guten Morgen, schönen guten Mittag. Robert, klasse, dass du dir Zeit für uns für den Podcast genommen hast.
Hallo Robert.
Ja, grüßt euch. Ich freue mich sehr. Herzlichen Dank für die Einladung zu eurem Podcast.
Der Timo hat es eben schon gesagt, wir haben wirklich Hobenbesuch. Der Robert ist natürlich Berufssoldat, Berufsmusiker und der hat sich extra in seiner Dienstzeit ein bisschen Zeit geschaufelt für uns oder ein bisschen Freiraum für uns gemacht. Robert, jetzt kennen dich ja, ich glaube, wer sich mit Snare Drum Technik beschäftigt und History, der wird über deinen Namen garantiert schon gestolpert sein. Du bist seit vielen Jahren für mich eine große Koryphäe auf diesem Gebiet. Aber vielleicht erklärst du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern einmal so ein bisschen, wie es bei dir angefangen hat, deine Liebe zur kleinen Trommel besonders, aber ganz wichtig, der Robert spielt ja also von Kesselpauken über Lira, Dirigat macht er sogar irgendwie, das habe ich eben schon gesagt, das dürfte mir keiner in die Hände geben, das würde bestimmt grausig werden, wenn ich da ein Orchester dirigieren müsste. Wie ist es alle dazu gekommen, bis du dann schließlich die Laufbahn des Militärmusikers eingeschlagen hast? Was ist die Person Robert Brenner oder wie hat alles angefangen bei dir?
Tja, wie hat's angefangen? Also ich habe in sehr jungen Jahren, ähnlich wie du, Dirk, angefangen mit dem Schlagzeugspielen. Und ich hatte meinen ersten Lehrer, das war der Heinz Borchers aus Siegburg. Der war damals tätig als Militärmusiker eben. Der war beim Stabsmusikkorps der Bundeswehr in Siegburg. Heute das Musikkorps der Bundeswehr. Und der hat mich so auf den ersten Pfad gebracht. Und danach war ich dann bei Toni Röder. Toni Röder war Solopauker im Beethoven-Orchester in Bonn. Und auch das war eine Riesenerfahrung. Ja, und irgendwann stehst du dann an, da gab es noch die Wehrpflicht. Jetzt ist die ja ausgesetzt oder zur Zeit eben. Und da war es halt so, da erfuhr ich dann von diesen beiden, ja, man kann also auch Musik machen bei der Bundeswehr. Und dann hatte ich mich erst eigentlich so mehr Richtung Wehrpflicht entschieden, wobei ich beides für wichtig halte. Auch der zivile Dienst ist natürlich sehr wichtig, aber der Wehrdienst war halt zu der Zeit sogar kürzer. Und dann war so der erste Plan, na gut, dann mache ich da Musik und dann kann ich schauen, was ich beruflich mache. Ja, und was mich gereizt hat an der ganzen Sache war, dass ich entgegen eines Sinfonieorchesters mit sämtlichen Stilrichtungen Kontakt bekomme. Ne? Also wir machen nicht nur Märsche oder Marschmusik, sondern es wird im Grunde von Rock, Popmusik, also von einem Phil Collins bis hin zu einer Open-Overtüre oder ein Big Band-Titel. Es gibt verschiedene Besetzungsformen und das hat mich total gereizt. Ne? Und ich muss ehrlich zugeben, der eine Lehrer, der Heinz Borchers, war natürlich bei der Bundeswehr. Der andere war eben ein 1929 geborener Jahrgang, also der stand der Bundeswehr gar nicht so offen gegenüber. Und ich habe dann das Vorspiel gemacht, habe eine Aufnahmeprüfung gemacht und bin dann eben nach Hilden zum Ausbildungsmusiker der Bundeswehr versetzt worden und habe da die Möglichkeit bekommen, ein Musikstudium zu machen, ein Orchestermusikstudium für den Fachbereich Schlagzeug. Ja, und so bin ich im Grunde da gelandet. Ne? Eine ganz besondere Person habe ich dann da kennengelernt. Das war der Wolfgang Basler. Den darf ich natürlich gar nicht unerwähnt lassen, weil der ist maßgeblich auch daran beteiligt, dass ich alles so auch Richtung Rudimental Playing, Snare Drum, er war da wirklich eine, ich will mal sagen, Vaterfigur für mich. Und der hat natürlich auch einen sehr großen Anteil an dem Werdegang von mir. Ne?
Darf ich?
Und frag ruhig.
Darf ich mal kurz was nachfragen? Weil du sagtest, du wolltest ja eigentlich erst die Wehrpflicht machen.
Ja.
Die wäre, glaube ich, damals bei dir wahrscheinlich 10 oder 11 Monate gewesen.
Genau, ja.
Aber man hat dich dann quasi nicht in die Wehrpflicht gesteckt, sondern gesagt, so, wenn du in den Musikchor rein möchtest, musst du Musik studieren? Oder wie kam jetzt, da habe ich nicht so ganz mitbekommen gerade, wie dieser Switch kam von der Wehrpflicht zu dem direkt, weil wenn man für die, über die Bundeswehr studiert, muss man sich ja erstmal verpflichten für eine gewisse Zeit.
Ja, es ist so, dass du, also zum damaligen Zeitpunkt konnte man noch als Wehrdienstleister in einem der Einsatzmusikchors Musik machen. Dann macht man eine Zeit lang mit und nach der Wehrpflicht kann man wieder gehen oder man wird auch dort dann gefragt, ob man das sich nicht vorstellen kann, auch ein Studium zu machen. So, und bei mir ist die Entscheidung aber vorher gefallen. Ich habe mir dann gesagt, also ich gehe jetzt nicht in die Wehrpflicht rein, sondern ich bewerbe mich, das wusste ich dann durch den ersten Lehrer, beim Ausbildungsmusikchor der Bundeswehr. Und da traf ich dann auf besagten Wolfgang Basler, der damals ganz frisch im Ausbildungsmusikchor angefangen hatte, 1988, und der dann die Schlagzeuger eben auch betreut hat und begleitet hat. Und ja, und natürlich gibt es dann die Möglichkeit in diesem Studium, gab es damals schon die Möglichkeit, auch mit anderen Lehrern von der Musikhochschule wird man dann praktisch gecoacht und unterrichtet. Ja, und so ist das erstmal in die Richtung gelaufen, ne? Und heute ist das natürlich alles auf einem moderneren Stand. Nicht nur, dass wir ein Riesengebäude haben, ein neues Gebäude, wo wir 2018 eingezogen sind, sondern es ist heute eine sehr, sehr weit gefächerte Ausbildung. Das heißt, man macht eine Aufnahmeprüfung, man kommt in dem Ausbildungsmusikchor an, man hat sein Studienfach Orchestermusik, das ist dann, sagen wir mal, klassische kleine Trommel, Stabspiele, Pauken. Aber bei uns ist das viel, viel größer gefächert, denn auch das Drumset ist mittlerweile bei uns zum Hauptfach, zählt das dazu. Und man hat auch ein Pflichtnebenfach, das ist Latin Percussion. Und wenn man dann sieht, wenn man hier in einem Ausbildungsmusikchor, in dem musikfachlichen Basismodul ankommt, dass man auch Möglichkeiten hat, wie Yoga oder Taiko-Trommeln zu bekommen.
Wahnsinn.
Und das ist also schon großartig, ne? Und die Ausbildung ist dahingehend natürlich sehr, sehr offen gestaltet. Das war zu meiner Zeit früher noch nicht so, aber das ist vielleicht ein Verdienst, den auch die Leitung des Ausbildungsmusikchors und die Führung des Militärmusikdienstes mitgegangen hat, dass man also sich immer weiter geöffnet hat, weil auch das Spektrum eines Schlagzeugers heute sehr, sehr viel größer ist, ne? Es ist viel vielfältiger geworden, ne? Ja, aber zunächst mal zu der ersten Frage. So ist es gekommen, dass ich also zur Bundeswehr kam und ja, und die ersten Lehrer, die drei, die ich genannt habe, die sind natürlich bahnbrechend. Ich darf natürlich viele nicht vergessen jetzt, ne? Beispielsweise den Spiri Karas, der ein unglaublich toller Lehrer ist und auch ein Mentor, der immer positiv auf die Schüler alle einwirkt. Und ja, und dann natürlich auch die Klassiklehrer wie ein Arno Goffing oder die, mit denen man zu tun hat. Ja, und das zieht sich halt durch dieses ganze Studium. Ne? Und so bin ich dorthin gekommen erstmal. Ne?
Klasse. Ich möchte kurz für die Zuhörerinnen und Zuhörer kurz erklären, du hast einen Namen, den Spiri Karas, den hatten wir schon öfters im Podcast, von daher möchte ich da nicht mehr näher drauf eingehen. Mhm. Aber du hast einen Kollegen, den ich wahnsinnig schätze, eben noch genannt, das ist der Wolfgang Basler, den ich auch, wie gesagt, unheimlich schätze. Und ich glaube, da ist natürlich auch so ein bisschen die Verbindung gekommen oder deine Affinität zum Rudimental Drumming. Denn der Wolfgang ist ein Spezialist, das ist das Witzige, der heißt Basler und ist auch Spezialist so ein bisschen im Basler Trommeln geworden oder hat sich damit sehr mit der Geschichte auseinandergesetzt. Und das einfach nur für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer am Rande, ein wirklich ein unheimlicher Snare-Drum-Spezialist, der auch für viele Firmen sehr rege war früher. Und ja, ein Funskerl, und ich glaube, du hast eben schon gesagt, eine Mentor-Vater-Figur, das kann ich mir beim Wolfgang gut vorstellen. Ist denn dadurch tatsächlich dann deine Affinität zum Rudimental Drumming gekommen? Jetzt wollen wir mal so ein bisschen gucken, so wie, weil du hast dich ja schon spezialisiert, ganz wichtig für euch, Der Robert ist ein Wahnsinns-Schlagzeuger. Also ich habe ihn selber schon früher, wir haben uns damals beim Helmut Blödke sogar mal kennengelernt, auf einer Mucke.
Ja, stimmt.
Irgendwie, oder da sind wir beide, wo ich dann noch am Spielen war und du auch halt. Also der Robert ist ein, und da ziehe ich ja so meinen Hut für, ein Wahnsinns-Schlagzeuger, kann Kesselporken spielen und alles möglich. Das sind ja so Sachen, da mache ich immer so meinen innerlichen Diener davor, der halt nicht nur auf eine Sache beschränkt ist. Aber jetzt kommen wir doch mal so ein bisschen zum Snare-Drum, weil das ist auch, wo ich dich als Koryphäe auch mit ansehe, neben allen anderen Instrumenten, die du natürlich auch spielst, kam durch den Wolfgang deine Liebe zum Rudimental Drum? Ist das so der erste weitere Wegbereiter geworden oder wie kam das Ganze, dass du so ein bisschen dich spezialisiert hast natürlich?
Also der Wolfgang ist natürlich wirklich eine Vaterfigur in der Richtung, weil er maßgeblich an der spieltechnischen Veränderung für mich Anteil hat. Ja, also wenn man sich überlegt, wenn man die Technik muss erstmal physiologisch sehr gut sein, sehr in Ordnung sein. Ja, und man kann natürlich viele Stilrichtungen bedienen, wenn man eine gute Technik hat. Ja, zum damaligen Zeitpunkt war ich tatsächlich nur ausschließlich in der Klassik unterwegs. Mhm. Und da führt man natürlich den Schlägel auf eine ganz andere Art und Weise, als man das vielleicht am Drumset macht. Also die einen brauchen mehr den Bassroll, den Presswirbel, die müssen mehr von vorne führen. Beim Drumset muss ich das auf der Hi-Hat mit einer Wippe lösen oder ich muss den Schlägel eher hinten führen. So, und diese Dinge, die kannte ich nicht, als ich dann zum Ausbildungsmusiker aber kam und ich musste zum Beispiel traditionelle Spieltechnik, also die linke Hand wird anders geführt als die rechte. Das hat er uns dann abverlangt und er war natürlich, Wolfgang war zu der Zeit eingestiegen hier als Hauptfeldwebel. Man hatte ihn hier hingeholt, weil man eben auch erkannt hat, dass sich da was tun muss. Da musste sich was verändern. Und er war nicht nur für Sonor oder andere Firmen unterwegs, sondern er hat sich dann tatsächlich auch um diese Weiterentwicklung in dem Schlagzeugbereich gekümmert. So, und ich war damals, ich glaube, 19 und traf dann auf ihn und dann wurde ich so erstmal mit Wilcoxen konfrontiert und mit diesen ganzen Dingen. Das war sehr spannend und ich musste mir das erstmal hart erkämpfen und erarbeiten. Und wahrscheinlich ist es auch deshalb so für mich in die Richtung gegangen, weil es ist unheimlich schwer, auf nur einem Ton Musik machen zu können. Mhm. Ja, also die meisten stehen drauf und sind sehr, sehr weit, sagen wir mal, auch in Percussion aufgestellt, was ja toll ist. Aber auf einem Ton Musik machen zu können, dazu gehört auch etwas. Ja, und das hat mich immer fasziniert. Ja, und diese technische Komponente mit der Musikalität zusammenzubringen, das ist eigentlich das, was es ausmacht. Und die Rudiments sind für jeden von uns Schlagzeugern unerlässlich, weil sie einfach ein Handwerkszeug dafür bilden, sich in allen Stilen zu bewegen und auf jedem Instrument, egal ob Mallets, ob Pauke, ob Drumset oder kleine Trommel. Und deshalb hat mich wahrscheinlich auch dieser ganze Stilbereich und der ganze Bereich der kleinen Trommel so auch fasziniert. Ne? Und du hast ja auch erstmal weniger zu tragen. Das kommt ja auch, gehört ja auch dazu. Nein, aber Wolfgang hat mich auch anfänglich dann mitgenommen und ich wäre nie in dieses Workshop-Wesen überhaupt eingedrungen. Ich war reiner Musiker und habe also vieles gespielt, aber er sagte, nee, du gehst jetzt mal mit und dann teilen wir das in Gruppen auf. Und das fand ich auch faszinierend, dass er also uns junge Leute einfach auch abgeholt hat und mit weitergeführt hat, ja. Und vielleicht habe ich es aus dem Grunde dann auch selber für mich gefunden und dann mich darin auch selbst wiedergefunden, ne, dass das wertvoll ist. Also es macht auch mein Job hier, dass ich unterrichte junge Leute, die alle so zwischen 18 und von mir aus 26 irgendwo sind, ja, also oder zwischen 18 und 30 irgendwo. Und das ist natürlich schon eine super Sache und es gibt keinen schöneren Beruf, muss ich sagen.
Ja. Wie bist du denn dann da? Du hast jetzt schon ein bisschen erzählt, der Wolfgang Basel hat dich mitgenommen auf Workshops, die auch dann, sag mal, im zivilen Bereich stattgefunden haben.
Ja, ist richtig.
Gehe ich von aus. Mhm. Ne? Das heißt nicht nur Hotel, sondern der ist dann zu eingeladen worden von, was weiß ich, vielleicht Musikläden oder von Vereinen und so weiter und so fort. Und du warst ja noch Student. Wie ging es denn mit der weiter? Du hast dann natürlich dein Studium erfolgreich beendet, bist in die Offizierslaufbahn reingegangen. Welche Station hattest du dann bei der Bundeswehr? Bist du direkt beim Ausbildungsmusikkorps geblieben oder hast du erst wo anders, zum Beispiel bei der, du hast eben das Heeresmusikkorps erwähnt oder vielleicht gibt es das Luftwaffenmusikkorps ja auch noch und so weiter. Ja. Früher gab es ja viel mehr noch
ja, auf jeden Fall.
Als heute. Das wurde ja stark reduziert. Also wie war denn dein Werdegang? Wie bist du quasi dann wieder zurückgekommen an deine Ausbildungsstätte als Ausbilder?
Also wie du sagst, der Wolfgang hat mich sehr oft auch mitgenommen. Ich hatte also Berührungspunkte von Musikmesse bis zur Bundesakademie Trossingen oder von später auch der Essener Folkwang Hochschule, wo man mal als Gastdozent war. Und das wäre ohne ihn wahrscheinlich so nie denkbar gewesen. Also wenn ich nicht durch ihn die Möglichkeit bekommen hätte. Und vor allem auch, er hat auch, wenn er selber gesehen hat, ach, da geht noch was, dann bekam ich auf einmal eine Empfehlung und dann bin ich in die Schweiz gefahren zum Alfons Grieder, der einer der Urväter und Mentoren ist, auch für Top Secret, für das Ramcore. Ich hatte da also Berührung. Das war wirklich super und das wäre sonst so nicht denkbar gewesen. Und Wolfgang Basler war auch derjenige, der gesagt hat, also Junge, wenn du das bei der Bundeswehr machst, dann müsstest du das eigentlich nicht als, ich sag mal, Anführungszeichen Lehrfeldwebel machen, also als Feldwebeldienstgrad, sondern es müsste eigentlich, wenn du das hier unterrichtest, auf dem Niveau oder das, was du machst, dann müsste das eigentlich ein Offiziersdienstgrad sein. So, das war damals eigentlich gar nicht so vorgesehen, aber dadurch kam ich überhaupt auch auf die Idee, mich weiter zu bewerben. Ne? Und er hat mich da unterstützt und auch andere haben mich natürlich unterstützt, aber bei ihm hatte ich so immer vielleicht auch die Vaterrolle, wo ich mal rückfragen konnte, Mensch, wie siehst du das? Und das war für mich eine glückliche Situation, genau wie beim Spiri Karas, mit dem, der ist heute 94.
Wahnsinn.
Ja, und mit dem treffe ich mich heute noch. Der unterrichtet tatsächlich noch bei uns und wir lassen nichts auf ihn kommen.
Geil.
Solange
super.
Er das machen möchte, soll er das tun. Ne?
Ja, Wahnsinn.
Ja, und dann ist es natürlich, du machst so eine Bewerbung und dann irgendwann ist das soweit und dann musst du natürlich auch ein Orchester leiten können. Und dann habe ich mich natürlich auch mit der Materie etwas beschäftigen wollen, sollen. Aber es macht einen ungeheuren Spaß, weil du hast ja praktisch bei einem Orchester verschiedene Register und die du ziehen kannst, ja. Und das Schlagzeugregister ist natürlich auch eines der wichtigsten. Da kann ich sehr sensibel mit musizieren. Ich kann explosionsartig etwas musizieren. Und dann hast du daneben die Farben, ne, wie die ersten Geigen, also unsere Klarinetten oder die Trompeten und Posaunen. Also das ist sehr, sehr spannend. Und auch da hatte ich sehr viel Glück. Ich habe dann an der Robert-Schumann-Hochschule beim Professor Wolfgang Trommer, der war damals Generalmusikdirektor in Aachen und unterrichtete alle Kapellmeister, sogar die höchsten Musiker in der Bundeswehr. Und da habe ich dann auch teilweise Privatstunden nochmal genommen und er hat das immer sehr begünstigt und auch dem bin ich eine ähnliche Vaterfigur sehr zu Dank verpflichtet. Und der eigentliche Studiengang war dann auch noch Instrumentalpädagogik, so dass man auch gucken muss, wie sage ich es meinem Kind, wie bringe ich das bei? Ja, und diese Dinge, die habe ich dann hier nochmal, also ich war zunächst nach dem Studium dann, nach meinem Studium hier in Hilden, in Verbindung und der Kooperation mit der Robert-Schumann-Hochschule, bin ich dann nach Siegburg gewechselt. Da war ich einige Jahre dann als erster Schlagzeuger. Dann habe ich mich wieder beworben, bin wieder nach Hilden gekommen, konnte noch ein Aufbaustudium machen, habe aber in der Zeit, wo ich auch in Siegburg dann war, schon einen Lehrauftrag verfolgt, der im Ausbildungsmusikkorps die Studierenden auch weitergebracht hat, hoffe ich. Ja, und so habe ich nie den Kontakt zu dem Ausbildungsmusikkorps verloren, obwohl ich eigentlich eine andere Dienststelle dann hatte nach dem Studium. Und ja, und dann kam diese zweite Etappe mit Dirigieren, Instrumentalpädagogik, Offizierweiterbildung. Man muss ja auch militärische Anteile, musste ich dann in Hannover studieren. Ja, und dann bekam ich auch irgendwann gesagt, ja, Sie müssen natürlich auch die Erfahrungswerte eines Einsatzmusikers haben. Und dann hat mich der damalige Chef und Leiter des Ausbildungsmusikers, der Oberstleutnant Kuckertz, der hat mich dann mitgenommen nach Koblenz. Ja, und so haben wir dann zumindest 2 Jahre das dort gemeinsam gemacht. Und das war auch eine fordernde, eine tolle Zeit. Gerade auch wenn mal einer krankheitsbedingt ausfällt, ist das nicht immer einfach. Und auch die Erfahrung habe ich dann hier und da gemacht, dass man es dann eben ganz leiten muss. Und der Dirk hat es ja vorhin gesagt, mit dem Dirigieren ist das so eine Sache. Es ist ja nicht nur das Handwerk, du musst es ja auch menschlich irgendwo mitnehmen. Und von daher, auch wenn ich dann zum Ausbildungsmusikchor jetzt als stellvertretender Leiter dann wieder zurückgekommen bin, das war dann wieder 2009, bin ich ja jetzt doch schon eine ganze Zeit lang hier und man hat so nahezu alles mal irgendwo gemacht. Also man hat natürlich das Orchester mal geleitet, man muss viele Organisationsdinge erledigen. Man hat auch mal unbeliebte Sachen, die man erledigen muss. Aber wir haben auch eine Big Band hier im Haus zum Beispiel. Die habe ich auch eine ganze Zeit lang dann begleitet. Also das war richtig super. Ja, und jetzt geht das Ganze noch mit dem Michael Euler. Das ist also mein Pendant. Das ist der Leiter des Ausbildungsmusikchors, der sogar Professor ist mittlerweile. Und mit dem werde ich das jetzt noch so lange machen, bis er in Pension geht. Das wird irgendwann September, Oktober 2026 sein und bei mir wäre es dann bis 2027.
Ja. Wahnsinn.
Ja, so ist so ein bisschen der Werdegang. Ja.
Du sag mal, hat das Dirigieren für dich als Schlagzeuger nochmal einen Blickwinkel geöffnet oder hast du, wenn du dirigierst, auch wie man Schlagzeug spielt, auch nochmal verändert die Sicht, weil ich stelle mir es ja schon interessant. Also ich sehe das ja immer nur als Schlagzeuger, aber als Dirigent will man ja vielleicht ganz andere Sachen oder legt auf andere Sachen nochmal Wert. Hat sich da auch noch in deinem Blickwinkel auf das Drumset oder auf die kleine Trommel auch nochmal die Sichtweise verändert oder hast du was dazugelernt, wo du sagst, oh, das ist mir erst durchs Dirigieren eigentlich aufgefallen?
Also es hat auf jeden Fall den Horizont ungemein erweitert, weil man mit vielen anderen Ebenen, man hat mit Menschen zu tun, man hat mit klanglichen Dingen zu tun, man hat mit Farben zu tun in den unterschiedlichen Registern. Ich meine, jedes Instrument hat ja seine eigene Schwierigkeit. Man muss eine Trompete ganz anders anspielen als eine Klarinette. Ja? Und aber darüber hinaus ist es natürlich auch so, dass man gerade jetzt für diesen Horizont, man sagt ja nicht umsonst, der Pauker ist der zweite Dirigent, weil er bereitet ja genauso mit wie der Dirigent auch, er muss diesen Impuls ja geben, er muss diesen Auftakt vor dem eigentlichen Ton, die Bewegung und der Pauker sitzt ja auch dem Dirigenten gegenüber. Ja, und wenn ich dir jetzt sage, nimm so einen Sir Simon Rattle oder andere namhafte Dirigenten, das sind sehr viele, die auch Schlagzeuger sind und das hilft einerseits, weil man ganz anderes Verständnis hat beim Dirigierhandwerk für die Bewegungen, die man macht. Aber auch das wirkt sich tatsächlich auch aufs Spiel wieder aus, weil die Effizienz, die du erreichen musst, die kannst du natürlich auch mit dem Dirigieren. Also es ist ein Synergieeffekt zwischen Snare-Drum-Spiel und auch Dirigieren. Ne? Und das ist also schon super eigentlich. Ne?
Ja.
Die Erfahrung hat mir sehr geholfen.
Was mich mal interessieren würde, ist, wie so eine typische Woche, falls man es überhaupt sagen kann, für dich aussieht in deinem Ausbildungsmusikchor. Kann man das irgendwie grob zusammenfassen oder ist jeder Tag immer komplett anders oder wie sieht so ein Alltag einfach aus?
Also ich habe damals eine Zeit lang mal überlegt, wie gestaltest du den Tag, wie kann das überhaupt alles zusammenzubringen sein? Ne? Und den Udo Dahm, den ihr ja nun auch als Freund alle beide schätzt, den habe ich damals mal gefragt, da ging es um Social Media. Ne? Ich sage, Udo, wie machst du das? Ne? Wie kriegst du das? Ja, ich mache da 3 Stunden am Tag, muss ich da mit Social Media unterwegs sein. Ne? Das ist für mich ein No-Go gewesen, weil das kriegst du parallel gar nicht gesteuert. Und deshalb mache ich also auch so Insta oder YouTube. Im Moment halte ich mich da sehr dezidiert zurück. Das hat natürlich auch den Grund, weil als Staatsdiener wäre das auch nicht, es muss auch angemessen zugehen, ne? Und da muss ich mich auch etwas zurücknehmen. Aber wie läuft so ein Tag ab? Wir haben natürlich morgens ich fange eigentlich um 7 Uhr, bin ich hier im Haus, um 7:15 habe ich die erste Besprechung, um 7:30 gibt es ein Antreten für alle, wo also die der Tagesdienst irgendwie geregelt wird. Ja, und dann um 8 Uhr haben wir natürlich regen Probenbetrieb, ne? Und dann gibt es da eine Pause. So kann es also montags, mittwochs, freitags sind bei uns die Orchesterproben. Dann geht natürlich jeder Studierende seinen einzelnen Unterrichten hinterher, die teilweise an der Musikhochschule selbst sind. Das heißt, Dienstag und Donnerstag sind so Schwerpunkttage, wo dann natürlich auch Harmonielehre, Satzlehre unterrichtet wird. Aber viele dieser Unterrichte, wir sind ja hier in der militärischen Anlage in der Waldkaserne in Hilden, auch so ein campusähnliches Terrain ist das hier. Und auch viele der Unterrichte finden natürlich in unserem Gebäude statt. Und ja, und so gestaltet sich natürlich der Tag, ne? Und dann musst du gucken, ist Probe, hast du irgendwelche dienstlichen Dinge zu regeln, musst du was organisieren und findest du auch mal irgendwo eine halbe Stunde, wo du selber nochmal siehst, dass du fachlich fit bleibst, auch das gehört dazu. Aber das muss ich dann meistens schon in die Abendstunden mal irgendwo verlegen. Ne? Ja.
Du hast ja, oder Dirk hat es eben auch erwähnt, und das ist natürlich auch so absolut unterschreiben, du bist natürlich in Rudimental Drumming absoluter Experte. Und das liegt nicht nur daran, dass du dich einfach damit beschäftigt hast, sondern du bist auch in die Geschichte gegangen.
Nicht zu viele Blumen.
Wir wollen auch von der Bundeswehr wegschwenken zu quasi einem Steckenpferd von dir, würde ich es fast nennen wollen. Oder eine Leidenschaft. Du hast dich mit der Geschichte des eigentlich der deutschen Militärmusik auseinandergesetzt. So kann man es vielleicht wirklich sagen, weil Militärmusik ist ja in jedem Land auch ein bisschen anders. Da kannst du vielleicht auch mal was zu sagen, wie sich die Sachen unterscheiden. Und die deutsche Militärtradition wird ja nie so oft in den Vordergrund gerückt, wie zum Beispiel das Basler Trommeln, was wir eben schon gehört haben, oder das Französische, oder natürlich aus Amerika kommt, aus dem Bürgerkrieg und so weiter und so fort. Aber die deutsche Militärmusik hat natürlich eine große Tradition. Da hast du dich sehr ausgiebig beschäftigt, hast auch ein Buch darüber verfasst, was natürlich ausdrücklich, oder was wir Dirk natürlich ausdrücklich empfehlen möchten, das ist der German Campus Duty, wenn ich den Namen recht wiedergebe. Und vielleicht kannst du mal kurz auch erzählen, wie bist du auf diese Idee gekommen oder wo war plötzlich, ich denke mal, es war vielleicht so ein Blitzeinschlag in deinem Kopf, wo du sagtest, jetzt muss ich mich mal damit auseinandersetzen, weil es hat noch keiner getan. Oder vielleicht ging es dir auch auf die Nerven, dass es noch keiner getan hat und das mehr Würdigung verlangt, als es bis dato bekommen hat. Also klär uns mal auf, wie bist du zu deinem, ich nenne das jetzt einfach mal doof, Hobby gekommen und bist in die Geschichte eingetaucht?
Ja, wie ist es dazu gekommen? Also zunächst mal ist es so, dass ja Musik in Bewegung, das Marschieren, ein Kerngeschäft der deutschen Militärmusik ist. Und neben der Probenarbeit oder auch sportliche Dinge, wir müssen uns ja da auch fit halten, alles diese Dinge spielen ja mit. Und ja, und dieses Musikformaldienstwesen, dass man also zum Beispiel lernt hier ja auch der Studierende in der semesterfreien Zeit, wie eine Kommandoübergabe abläuft oder wie ein Zapfenstreich zelebriert wird, also das höchste Zeremoniell der Bundeswehr, ne? All diese Dinge spielen natürlich für uns eine wichtige Rolle. Ja, wie bin ich auf die Idee gekommen? Ich habe natürlich auch gute Freunde, beispielsweise den Klaus Hessler, mit dem ich lange auch ihm habe ich vieles zu verdanken, weil wir uns immer auch ausgetauscht haben. Und er hatte schon damals auch eine Idee, er hat ein Camp Duty geschrieben, über die amerikanische Musik und über diese Dienststücke, die den Tagesablauf regeln in USA. Und das hat mich also schon auch beeindruckt. Genauso war er an meinem Basler Trommeln interessiert und hat das in sein Drumset-Spiel wie kein zweiter integriert, was also wirklich super ist. Und in dieser Zeit, wo er sein Buch schrieb, hatte ich den Auftrag von dem Oberst Dr. Schramm, das war der damalige Leiter des Militärmusikdienstes, der wollte im Grunde genommen die Anweisungen und die Ausbildung für die Spielleute nicht nur effektiver gestalten, sondern er wollte sie auch in Teilen überarbeiten. So, und dann bekam ich den Auftrag, diese Dinge eben mal zu recherchieren. Eine preußische Locke oder ist da ein Fehlerchen drin oder auch der Parademarsch der Spielleute. All diese wichtigen zeremoniellen Stücke. So, und dann habe ich daraus ist praktisch ein Buch entstanden, das heißt Der Dauerbrenner. Das ist im Grunde genommen eine Zusammenstellung dieser Pflichtstücke, will ich mal sagen, dieser wichtigen Dienststücke. Und das habe ich dann auch so ein bisschen Geschichte versehen und dann habe ich die Dienststücke da reingebracht mit einer gewissen Anleitung dazu. Ja, und auch das ergänzt sich wieder mit dem vorgenannten Wolfgang Basler, der uns die ja auch vermitteln musste. So, aber zu diesem German Campus Duty bin ich dann etwas später gekommen, denn ich habe festgestellt, dass das Bewusstsein, also dass jede Armee seit dem 17. Jahrhundert, egal ob jetzt in Europa oder im 18. Jahrhundert auch die United States, die haben immer ihre Dienststücke nicht nur gepflegt, sondern sie West Point zum Beispiel, die haben das bis auf den heutigen Tag noch. Ne? Und ich war 2022 beispielsweise in Portsmouth bei der School Marine School praktisch von Großbritannien und auch die verfolgen natürlich ihre Pflichtstücke und ihre Dienststücke. So, und dann habe ich mir gesagt, ja, das ist bei uns alles so ein bisschen, da weiß keiner was drüber, da macht keiner was für. Ne? Und dann habe ich gedacht, naja, wäre doch gut, wenn man das irgendwie so und angefixt, auch durch Klaus Buch, habe ich ihm gesagt, also das hast du jetzt gemacht für Amerika, warum machen wir das denn nicht aus den Melodien und gucken mal, was haben wir denn für Melodien? Jetzt muss man wissen, diese Pfeifer-Melodien, die sind ja nicht die Message. Das Trommeln ist eigentlich die Kernaussage, der Befehl, der getrommelt wird. Also
ja.
Na, und so, und da habe ich dann versucht, einmal Historie, Traditionelles, diese Dienststücke, die es seit, sagen wir mal, zumindest irgendwo 1777 bei gibt so eine Fassung, wo man ein Heftchen, wo man die ersten Trommelergebnisse notiert hat, weil es war ja früher der Geheimhaltung wegen war das verboten. Ja, und ja, und das habe ich halt in Kombination gebracht und habe das versucht, auch mit ein wenig Modernem auszugestalten. Und so hat man einerseits dieses Bewusstsein für das Traditionelle und dann hat man natürlich auch irgendwo das Bewusstsein, was in den Hintergrund, das kramt man wieder etwas vor. Ja, und dann ist der dritte Punkt, man entwickelt etwas weiter, ne? Und man ist vielleicht durch andere tolle Drummer wie ein Klaus angefixt, etwas Neues dazu zu machen. Ja, und so sind dann ist dieses German Campus Duty Buch entstanden und das hat im Grunde so 5 Schwerpunkte. Es geht einmal um die Reveille, also das Wecken, was passiert am Morgen, oder es geht um den Unterschied zwischen Fahnenmarsch, Flaggenparade oder Fahnentruppmarsch. So, das ist der zweite Schwerpunkt. Der dritte ist praktisch ein Generalmarsch. Ja, auch da kann man etwas Altes und etwas Neues zusammenfügen. Und ja, und dann gibt es einen Gemeinschaftsmarsch, das ist auch ganz spannend. Das hatte ich mir dann in dem Buch so überlegt, dass man diese alten traditionellen Stücke der Amerikaner, die ja nicht von den Amerikanern sind, sondern es ist dann der The Austrian, The Hessian, The Prussian. Das sind alte Spielstücke, die in dieser alten Linientaktik mit, wenn man sich dem Feind nähert sozusagen, dann wird man immer schneller, das Tempo wird eben gestaffelt und dafür brauchte man eben auf dem Gefechtsfeld eben, um die Truppe zu lenken, auch diese Musik. Und ja, und das habe ich eben dann auch wieder reimportiert und habe das im Grunde so gemacht, dass es genauso von der Old Guard mit den Trommlern der Bundeswehr oder dass es zusammengespielt werden kann und deshalb eben Gemeinschaftsgefühl entsteht. Ne? Ja, und der fünfte Punkt in dem Buch ist im Grunde der, dass man auch etwas Zapfenstreichmäßiges findet, also etwas, was den Tag beschließt. Ne? Ja, und daraus besteht das Buch. Also Traditionelles mit Neuem zu verbinden und das Ganze wieder attraktiv zu machen.
Da holst du dich ja genau ab und rennst offene Türen ein. deswegen direkt mal die Frage, wie viele Pflichtstücke musste so ein Trommler, vielleicht nicht mehr heute, weil heute wird natürlich, die Sachen werden natürlich nicht allein durchs Trommeln geregelt beim Militär, aber früher waren die Trommler ja die ja Leute, die den Tagesablauf bestimmt haben. Die haben durch ihr Trommeln ja angegeben, was passieren soll. Und die muss natürlich alle das gleiche trommeln. Vielleicht kannst du mal sagen, erstmal, wie viele Trommler waren in so einem Regiment? So nennt man es ja wahrscheinlich auch, ne? Das heißt, wie viele Trommler waren zusammen und Pfeifer natürlich auch. Wie viele Musiker und Musikerinnen? Wahrscheinlich eher nicht, aber Musiker waren dann dort vor Ort. Und wie viele Pflichtstücke mussten die auswendig drauf haben?
Ja, das ist, also das hat sich natürlich auch alles entwickelt, ne? Also, wenn man jetzt in die Landsknechtszeit stürmt, so im Mittelalter und die Zeit der Landsknechte, da gab es ein sogenanntes Spill, also Spiel, aber ohne IE geschrieben, SPIL. Das bestand an sich nur aus einem Pfeifer und einem Trommler. Und da ist auch die Nahtstelle zur Volksmusik, weil diese Musiker mit Trommel und Pfeife, wie man sagte, oder Flöte, die haben natürlich, wenn in einer Garnisonsstadt jetzt abends nichts mehr ausgeschenkt werden durfte, dann war sozusagen Zapfenstreich, also der kam der Profos, der Wachoffizier mit dem Spiel und dann schlug er mit dem Schwert über den Zapfen des Fasses. Es durfte nichts mehr ausgeschenkt werden. Und damit musste sich ein jeder Soldat in sein Quartier begeben, zur Ruhe begeben. Ne? So hat das natürlich angefangen. Trotzdem findet man auch in ganz Europa, beispielsweise denkt man immer Dudelsäcke, das gäbe es alles nur in Schottland, aber das gab es europaweit. Ja. Und es war einfach die Volksmusik. Ja? Und dann hat sich natürlich über die Jahrhunderte das Ganze etwas vergrößert, sodass man heutzutage oder auch vor den beiden Weltkriegen häufig Spielmannszüge hatte, die aus Trommeln und Pfeifen bestehen. Also die Vorläufer der modernen Drumbands, wenn man so will. Und auch da gibt es dann wieder verschiedene Strömungen. Du hast einmal so die Spielmannszüge, Trommel, Pfeifen, sehr klassisch mit geschlossenem Wirbel, mit tiefen Trommeln, sogar tiefer als die, die wir jetzt bei der Bundeswehr spielen. Das war eigentlich europäisches oder preußisches Gedankengut. Ne? Und das hat sich in der Situation sogar in Frankreich so gehalten. Die haben immer noch diese tiefen Seilspanntrommeln. Ja. Und es hat sich aber auch woanders hin entwickelt, ganz hochtönige, scharfe Snare Drums wie in Schottland. Ja. Das in Kombination wieder mit dem Dudelsäcken. Ja. Oder eben das Basler Trommeln als nächste Strömung noch, wo man eben das synchrone Spielen, also auch das ist eine Entwicklung, die ist unterschiedlich und das interessiert vielleicht auch viele Drummer, weil die Basler Trommelschule eigentlich ein melodiöses Trommeln ist, was synchron laufen muss oder verzahnend ineinander. Und in Deutschland ist man nachher vor den beiden Weltkriegen dazu übergegangen, begleitend zu trommeln, also mit Vorschlag, Nachschlag, ja. So, und all diese Sachen, die wirken sich natürlich bis heute aus, so dass man jetzt sagen kann, ja gut, man hat jetzt meistens in einer Reihe hat man 4 Trommler und dann hat man 8 Trommeln und man hat auch nochmal 8 Flöten, Pfeifen dabei, ne, oder so. Und das sind ja auch heute noch Lochpfeifen sozusagen, wie von Sandner Zauberflöte beispielsweise. Ne? Und auch das hat sich unterschiedlich entwickelt. In Basel zum Beispiel hat man immer noch die Piccolo dann, die aber mit weniger Klappen ausgefüllt ist. Und hier in Deutschland im Orchester haben wir dann eine Piccolo-Flöte, die ist voll mit Klappen versehen. Ja, also diese unterschiedlichen Strömungen sind unterwegs. Ja, und zu der Anzahl der Dienststücke, da gibt es keine fixierte Zahl, die ich so benennen könnte. Wenn ich jetzt in diese Vorschrift reingucke, dann finde ich auf jeden Fall so schon mal so 20 Stücke. Früher hatte man für alle Signale, Timo, du hast das vorhin so gesagt, man hatte Pferd aufsatteln, da gab es ein Trompetensignal, ein Hornsignal für. Absatteln gab es etwas für. Ja, und bei den Trommlern ist es so, die Trommler waren ja immer bei dem, das Spiel war bei dem Fähnlein dabei, also bei dem Fähnrich, auch auf dem Gefechtsfeld. Und dann gab es Zeichen, linke Klappe einklappen oder die Formation musste verändert werden. Ja, es ist jetzt alles sehr tiefgründig geschichtlich, aber im Grunde genommen ist es, hat es sich so immer verändert. Heutzutage hat man natürlich nicht mehr ein Aufsatteln des Pferdes, also ne? Und dadurch hat sich natürlich auch die ganze Signalgebung verändert. Ne? Was es aber beispielsweise für einen Trommler, wenn ich jetzt mal so ein paar Spielstücke nenne, militärischer Art, die wichtig sind, dann hat man natürlich die preußische Locke, also ein Stück, was ankündigt, dass danach das Harmonieorchester spielt und auch ankündigt, wann das Harmonieorchester, das Blasorchester die Instrumente ansetzen muss. Oder auch der Parademarsch der Spielleute, der vorab geschaltet ist, um auch ein bisschen Wegstrecke mit Trommeln und Pfeifen hinter sich zu bringen. Ja, und dann hast du zum Beispiel ein Linksum, da gibt es ein Signal für. Oder es gibt das das Zeremoniell des großen Zapfenstreiches, wo sehr viele, da ist praktisch eine Zusammenstellung von Infanteriesignalen, also Trommel und Flöte, Pfeife, oder eben auch Kavalleriesignale, also Trompete und Pauke. Ja, und so findet sich so konstelliert sich praktisch alles in dem Zapfenstreich zusammen. Ne? Ja, und die anderen Sachen wie ein Präsentiermarsch oder so, ich glaube, das brauche ich jetzt nicht erklären. Ja. Da sind sehr, sehr viele Sachen, also mindestens so 20 Signale werden die schon drauf gehabt haben. Ne?
Da würde mich noch in dem Zusammenhang was anderes interessieren, weil es geht ja um Signalgebung und wir kennen ja heute viele von uns rudimental Drumstücke, die sind dann seitenlang und müssen durchexerziert werden, aber ein Signal darf ja nicht irgendwie mal kurz zwei DIN A4 Seiten schwarze Noten runtergerattelt sein, sondern es musste ja kurz und prägnant und schnell gehen. Wie lange war ungefähr so ein Signal? Also jetzt reden wir jetzt von 2 bis 8 Takten oder vielleicht von 2 bis 16 Takten oder vielleicht auch nur ein Takt oder ist es vielleicht nur eine bestimmte rhythmische Figur gewesen? Oder ich kann mir vorstellen, dass es natürlich auch sehr unterschiedlich war. Was kannst du darüber sagen?
Ja, also ich denke, in der abendländischen Musik baut sich ja alles auf 4- oder 8-taktigen Phrasen auf. Und natürlich über die Jahrhunderte sind die Märsche alle in diesem Konstrukt erstmal komponiert. Ne? Und Gott sei Dank hat mancher König hat ja dann auch so Sammlungen angelegt. In Darmstadt gibt es beispielsweise auch eine Sammlung. Und von daher kann man es daran schon festmachen, auch die Exerzierfolgen, die Handgriffe mit der Flint beispielsweise, da gibt es auch so ein Reglement, das legte dann natürlich gewisse Handgriffe fest. Und von daher kann man das schon sagen, das sind vielleicht 4 Takte oder 8 Takte, darauf basiert das. Ne? Und es ist vielleicht auch falsch rum gedacht, wenn man sagt, naja, die Rudiments, die sind jetzt nur irgendwo so entstanden. Also letztendlich sind das die wichtigsten essentiellen Schlagfolgen, die man dann für übenswert gehalten hat und die nimmt man dann mal exemplarisch raus. Ne? Und vielleicht, das hast du jetzt nicht gefragt, aber in dem Zusammenhang ist vielleicht auch wichtig, dass Tempo, das hat sich gravierend verändert. Also man ist früher in der Stadt Basel, sieht man das heute noch, in einem viel langsameren Schritt marschiert. Man hatte, ich will mal sagen, nicht viel mehr Zeit, aber man hat sich, man brauchte viel mehr Zeit. Beispielsweise auch, um eine Flinte zu stopfen. So, die Waffen haben sich natürlich auch weiterentwickelt, wenn man jetzt so militärisch reden und denken will. Und das hatte natürlich zur Folge, dass zwangsläufig auch auf dem Gefechtsfeld sich die Bewegungen beschleunigen mussten. Und das hat man dann festgelegt und dann gab es früher einen Ordinärschritt und einen Deployer-Schritt und auf einmal haben wir ein normales Marschtempo. So kommt man zum Beispiel auf dieses Marschtempo 114. Ja.
Ah, okay.
Also das ist ganz interessant, weil wir haben so gewisse Tempis, die man unterscheiden kann, zum Beispiel Viertel 72, das ist mehr so der Trauerschritt. Dann hast du Viertel oder halbe 80, das wäre das Präsentiermarschtempo. Mhm. Und dann kommt ein Geschwindschritt, also der beschleunigte Schritt, wenn man so will. Und dann hat man so einen Marsch wie der Marsch des Yorkschen Chors von Ludwig van Beethoven. Ja, und so kommen auch die Temposachen zusammen. Und das fand ich auch immer ganz spannend. Also
ja, Du hast das so super erklärt. Und zwar musst du als Trommler auch Schrittfolgen innehaben. Also ich weiß halt von mir nur als kleiner Bub, ich war, wie gesagt, als ich damals mit dem Musikzug der Feuerwehr Oelde nämlich durch die Gegend marschiert bin, weil ich kannte das ja nur, ich habe immer nur auf dem Ständer geübt, also kleine Trommel auf dem Ständer. Und als ich das erste Mal mit so einer Trommel marschieren musste, fand ich erstmal als Kleine ganz komisch, weil die hin und her wackelte und ich war derjenige verschrien, der tatsächlich die Locke damals zu Beginn auf dem falschen Fuß angefangen hat. Weil das hat mir ja nie einer beigebracht, wann die Locke jetzt einsetzt, auf welchem Fuß. Gibt es denn, ich kann mir vorstellen, da gibt es doch bestimmt auch Schrittfolgen oder auch beim Parademarsch oder Präsentiermarsch oder als Schlagzeuger, wenn man so eine Kurve macht, das ist man ja eigentlich, wie gesagt, wenn ich ein Drumset-Spieler bin und das ist man ja erst nicht gewohnt. Gibt es da auch bestimmte Richtlinien für? Ich denke mal ja, oder?
Ja, natürlich. Also mit dem Marschieren ist das so eine Sache. Im Grunde genommen hat das alles angefangen, da könnte man ganz weit zurückgehen, auf Vasen der Peloponnesischen Kriege. Da findet sich drauf, okay, dass sich Truppen gleichförmig bewegen. Ja, das ist also schon sehr, sehr lange her. Aber ihr kennt alle bei Asterix, ne, wenn die Römer sich so gleichförmig bewegen. Also diese Affinität, etwas mit gleichem Schritt zu tun, die ist schon sehr lange da. Im Mittelalter oder auch zur Zeit der Landsknechte war es dann so, die hatten alle viel Zeug auch mitzuschleppen, aber die Truppe musste ja in Bewegung versetzt werden und dazu nutzt man natürlich auch den Trommler. Wenn ich jetzt die Truppe in Bewegung setzen will und die haben viel Ballast, dann war damals festgelegt, dass man mit gemeinsamen Schritt anläuft, also anmarschiert, und kurioserweise marschiert man immer mit links los. Auch wenn der Udo gerne sein Buddy Percussion oder auf rechts läuft. Aber das war einfach so, dass man mit dem linken Schritt losläuft und dann durfte ein jeder gehen, wie es ihm gefällt, sozusagen. Viel später, das ist auf den alten Dessauer zurückzuführen, der hatte nämlich in Italien gesehen, dass sich Soldaten auch wirklich im gleichen Schritt bewegen. Und das hat er dann wieder importiert, so irgendwo zu den 1726 aufwärts. Und dann kam es zu dem eigentlichen Gleichschritt, dass man also mit links antritt und dann auch die Bewegung gleichförmig für jeden Spieler hält. Ja. Und und auf den heutigen Tag gibt es natürlich auch zum Beispiel ein Musikfest der Bundeswehr, was jährlich stattfindet, immer Ende September. Da sind die Schrittfolgen tatsächlich festgelegt. Ne? Und es ist natürlich was anderes, wenn ich jetzt Trommel übe und habe das immer nur auf dem Ständer und ich habe dann auf einmal die Trommel um und muss damit laufen, dann muss ich ja erstmal die ganzen, wie am Drumset, ich muss das koordiniert kriegen.
Ja, absolut, absolut.
Und, ne, und deshalb fand ich das auch immer, da komme ich nochmal auf den Wolfgang zu sprechen. Der Wolfgang Basler hat das Normalste, was ein Mensch macht. Also viele Orchestermusiker, die haben früher immer, wir haben alle im Sitzen dann geübt. Ja.
Ja.
Und das war eine Sache, die er hat das im Stehen machen lassen, weil an sich, der Mensch hat den aufrechten Gang und dann ist erstmal alles schon mal von den Gliedmaßen in einer physiologischen Weise in Ordnung ist. Und dann aber auch, ich kann natürlich auch Metronome rauf und runter nutzen, aber ich glaube, das innere Gefühl, die innere Uhr zu entwickeln dafür, was Timing auch bedeutet, das kann man natürlich, bei einem Schlagzeuger ist das essentiell und das kann ich natürlich viel leichter nach vorne bringen, wenn ich dann auch zu gewissen Übungen, muss man ja nicht immer machen, marschieren und laufen lasse auf der Stelle. Ne? So, und das ist schon mal wieder eine Voraussetzung, um dann überhaupt auch in einem Blasorchester mal eben einen Festumzug zu gestalten, wo ich ja alle mitnehmen soll.
Ne? Wahnsinn, ja, ja.
Ja.
Ich habe noch eine andere Sache. Du hast eben was sehr Interessantes, Schönes gesagt, dass früher nichts aufgeschrieben wurde, weil es geheim war. Du bist also quasi jetzt ein Landesverräter geworden, dem du die Stücke aufgeschrieben hast. Aber vielleicht klärst du mal unsere Hörerinnen und Hörer auf, warum das geheim gehalten wurde, warum das nicht aufgeschrieben werden durfte.
Ja, auch da könnte man jetzt ein Zitat bringen von Leonhard von Fronsberger, 1575. 1565. Da steht irgendwie drin, derweil man die Trommelschläger auch öfters schickt, um Besatzungen, also diplomatisch irgendwo ins Gespräch zu kommen. Aber sie sollten redlich sein, sie sollten aufrichtig sein und sie durften nicht mehr sagen als vonnöten. So steht das in diesem kleinen Passus drin, einer Vorschrift. Und man hat natürlich, die waren auch teilweise doppelt besoldet, ja, die waren also schon irgendwo auch was wert und man muss sich auch die Trommelspieler nicht so vorstellen, als wären die jetzt 30 Jahre aufwärts, sondern die waren früher in einem Alter, war vielleicht so zwischen 13 und 16, 17. Ne? Und meistens waren sie leider auch die Ersten, die irgendwo mit, man hat natürlich besonders auch auf die geschossen, ne? Ist klar. Aber warum war das geheim? Ne? Diese Schlagfolgen, die man spielte, die waren natürlich auch, das waren ja immer Befehle, die man praktisch übermittelt hat. Und danach folgte etwas. Also wenn ich zum Beispiel ein bestimmtes Signal spielen würde, dann weiß man, die Truppe will jetzt aufbrechen. Ja, und das ist für den Feind natürlich auch schlimm oder gut, wenn er dann weiß, was macht denn der Gegner. Ja? Und deshalb, das war natürlich geheim, das wurde dann immer nur mündlich weitergegeben. Und und die Melodien, die dazu passten, die waren dann austauschbar. Ne? Und das haben die auch rege betrieben. Ne? Das heißt, man hat dann auch die Melodien durchgewechselt, aber das Signal, die Message, war praktisch für den Trommler der eigentliche Befehl und der blieb dann natürlich gleich.
Ja, interessant.
Kannst du folgende Geschichte vielleicht bestätigen, die ich gehört habe, die ich sehr interessant fand? Da ging es um das französische Trommeln. Und es gab wohl eine Schlacht in der Schweiz, irgendwo da unten, zumindest im Süden, in diesem Dreiländereck, wo die französische Armee besiegt wurde durch die Preußen, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Kann auch eine andere Armee gewesen sein, will ich mich nicht festlegen.
Weil ein falsches Signal gespielt wurde, ne?
Weil anscheinend der Feind Signale von den Franzosen nachspielen konnte, also quasi Geheimagenten eingeschleust wurden, die die Signale gespielt haben dann und so den Feind, also in dem Fall die Franzosen, verwirrt haben, dass sie die Schlacht verloren haben. Und dass danach in Frankreich es eine Riesendiskussion gab, also ein Riesenkongress auch, wo festgelegt wurde und deswegen auch dieses französische Schlagzeug oder das Trommeln auch kompliziert, also ist ja kompliziert heute, wenn man daran mal denkt, dass das der Ursprung war, warum diese Figuren verkompliziert wurden, damit der Feind eben nicht die Möglichkeit hat, das einfach und simpel nachzuspielen. Kannst du diese Story bestätigen oder ist es eine Legende, die sich rankt in diesem Rudimental Drumming?
Ja, es mag was dran sein. Ich kann das jetzt nicht gänzlich, ich war nicht dabei, ich kann es so nicht bestätigen. Aber es ist natürlich schon so, dass man so Geschichten immer mal wieder auftauchen. Also ich habe auch so eine Story in ähnlicher Weise. Da ist ein irreläufig ein falsches Signal gespielt worden und dann war die Truppe völlig durcheinander gewirbelt in einem Feldlager. Auch das kann passieren. Ich kann mir das schon vorstellen, dass man das natürlich dementsprechend ausgeschmückt hat. Aber wir müssen natürlich auch immer berücksichtigen, so eine Seilspanntrommel, die ist natürlich auch witterungsabhängig und viele der Signale, das werde ich oft gefragt, ne, wenn man dann heute auch beim Rudimental-Spiel ist alles nur auf Schnelllaut hoch raus. Ne? Und ich glaube, das ist es gar nicht mal. Also da muss ich wirklich dem Alfons Grieder, meinem alten Lehrer, recht geben, der Ausdruck macht, mit welcher Nachhaltigkeit ich etwas sage, damit es Bestand hat. Und das finde ich also wichtig, ob das dazu geführt hat, dass man jetzt sehr verquirulierte Figuren spielen muss, damit der Befehl dann geheim gehalten bleibt, weiß ich nicht. Ne? Also kann ich nicht sagen, weiß ich nicht.
Spannend, echt spannend.
Eine weitere Sache, wir haben jetzt eben auch von der Lok und dem Parademarsch schon gehört von dir und das sind ja auch Sachen, die quasi in die zivile Musik ihren Einzug gehalten haben. Das heißt, jeder Musikverein, jeder Spielmannszug, der nicht militär ist, sondern auch zivil, der spielt die Locke, der spielt den Parademarsch. Und gerade um die Locke ranken sich ja viele, wie soll ich sagen, also wir reden jetzt von der deutschen Locke oder der preußischen Locke. ranken sich ja viele Interpretationsarten, wie diese gespielt werden soll. Und du hast in deinem Buch Dauerbrenner quasi, glaube ich, auf einer der ersten Seiten die Locke natürlich auch dargelegt. Und da fand ich ein Detail sehr interessant. Vielleicht mal für, wie geht's? Wird's sehr nerdig, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Die Locke ist im 6/8-Takt notiert, also die preußische Locke. Und da würde jeder denken, dass die auch in diesem 6/8, das ist ja mehr so Triplet-Feel, also triolisches Feel, 6/8-Feel, dass sie darin auch gespielt wird. Und man hört auch meistens diese Interpretation, aber der Robert hat in seinem Buch dann den Presswirbel so notiert, dass er eben nicht ternär, also nicht in Triplets notiert wird, sondern quasi mit 16. Not, also binär. Und da habe ich jetzt die Frage, wie kommt es zu dieser Interpretationsweise? Weil es geht ja erstmal gegen den Strich, was man eigentlich erwarten würde im 6/8-Takt. Und wenn man sich die Pfeifenstimme anguckt, die dazu spielt, ist das auch nicht wirklich wiedererkennbar, dass es dort in eine andere quasi rhythmische Schiene geht. Aber vielleicht kannst du selbst mal was dazu sagen. Ich hoffe, mir kann doch jeder folgen hier an dieser Stelle. Dirk, kannst du mir noch folgen?
Noch ja. Aber ich muss dazu sagen, bevor der Robert das sagt, ich habe früher, jetzt kommt man da einfach so gelernt, ich habe die nie aufgeschrieben gesehen. Ich habe zum allerersten Mal die Locke beim Wolfgang Basler, der auch Lehrgänge, es gibt vielleicht für die Zuhörerinnen und Zuhörer, da bist du auch sehr rege drin, Robert, es gibt Lehrgänge für Musikzüge. Das gibt es Lehrgang D1, D2 und so weiter. Und der Wolfgang Basler war sehr rührig in Deutschland, finde ich, oder europaweit und hat diese Lehrgänge, ich finde wirklich, das ist vieles auf seinen Schultern gewachsen. Er hat das sehr, also für einen Schlagzeuger war das eine große Figur, weil ich kann, Wolfgang Basler kann man nennen, den kennt fast jeder Musikverein irgendwie. Also irgendwie hat jeder mal mit Wolf, also so kommt mir das zumindest vor. Ich sag den Namen Wolfgang Basler oder Musikverein und jeder weiß, ah, den Wolfgang, ja, den kenne ich halt irgendwie. Und damals, jetzt kommen wir dazu, ich habe das von dem Trommler, von dem älteren Trommler damals so übernommen, aber das hatte, wenn ich ganz ehrlich bin, nicht so viel mit den Noten zu tun. Als ich dann zum ersten Mal die Noten und vom Wolfgang richtig erklärt bekommen habe, war das doch ein bisschen Unterschied. Also das, was ich so von dem, also quasi von meinem Kollegen, der mir als kleiner Steppke die Locke beigebracht hat und ich hinterher die Noten gesehen habe, da muss ich doch vieles dann revidieren. So, und jetzt kommst du ins Spiel, Robert. Oder jetzt kommen wir wieder auf Timos Frage zurück.
Jetzt haben wir alle verwirrt. Sehr gut.
Jetzt haben wir alle verwirrt.
Jetzt haben wir, wahrscheinlich haben wir jetzt die Frage vergessen. Nee. Nein, also es ist zum einen so, dass viele Stücke, um auf die Taktarten erstmal zu kommen, ne, weil oftmals wird als erstes die Frage gestellt, wieso ist die preußische Locke jetzt im 6/8-Marsch und danach ist eigentlich ein Marsch im aller Breve-Takt oder im Zweiviertel-, Viervierteltakt.
Absolut.
Ja. Also es ist auch da ein bisschen Bewegung immer ins Spiel. Es gab auch mal eine Zeit in den Mitte der 60er Jahre, wo verschiedene militärische kleine Dienststücke auch verändert wurden in ihrer Taktart. Ne? Aber letztendlich ist es ja so, wenn man jetzt die Locke aufgeschrieben hätte im Viervierteltakt oder so oder mit irgendwelchen Achteltriolen, wäre das ja auch denkbar. Ne? Aber es geht ja da nur um das Spielgefühl. Ne? So, und die andere Frage, die du jetzt sehr ausgeweitet mit ja eigentlich Quartole, müsste man ja sagen. Ne? In einem 6/8-Takt hat man dann einen Bewegungsablauf, der praktisch eine Quartole beinhaltet. Und wenn man die Locke jetzt fachmännisch betreibt, dann müsste man eigentlich sagen, okay, ich brauche diese Quartole, diesen Viererablauf, um den richtigen Bewegungsablauf für den Wirbel zu haben, damit der mit allen Spielern gleichmäßig ausgeführt wird. Wenn ein jeder jetzt irgendwas wirbeln würde, dann käme der eine auf links raus, der andere auf rechts oder der eine würde es schneller tun und der andere langsamer. Und diese Quartole, die passt, auch wenn sie jetzt in dem 6/8 schwer unterzubringen ist, die passt vom Bewegungsablauf so hin, dass man einen 9-Stroke-Roll unterbringt. Und wir machen das beim Militär so, genau wie in der Schweiz, in Amerika oder England auch. Wir teilen diese Wirbel natürlich ein, damit jeder mit rechts beginnt und dann auch in dem Falle mit rechts aufhört. Oder eben auch einen Siebener-Roll beispielsweise mit rechts beginnt und mit links aufhört oder andersrum. Dadurch schult man zum einen, wenn man diese verschiedenen Rolls übt, Seven-Stroke, Nine-Stroke-Roll, dann schult man natürlich die Flexibilität des Spielers, weil er den Wirbel mit jeder Hand beginnen und aufhören kann. Im Falle der Locke ist es so, weil der Wirbel einfach für das Tempo und für die gemeinsame Spielbarkeit aufgeteilt werden muss. Und deshalb lassen wir die Locke auch immer geübt. Also wir üben die praktisch mit Open Roll. Aber das Musikstück, wenn es vorgetragen wird, wird mit geschlossenem Wirbel dann verabreicht, will ich mal sagen. Ne? Aber da
vielleicht ganz kurz für unsere Hörerinnen und Hörer, die da nicht so firm sind, erklär mal ganz kurz Open Roll und also geschlossenen Wirbel und offenen Wirbel.
Ja,
damit jetzt die Konfusion komplett
zu machen. Das ist im Grunde relativ einfach. Also ein Open Roll, dann habe ich im Grunde zwei Schläge rechts, zwei Schläge links und ich muss ihn mehr hören mit einem Rrrr. Ja, der perlt also, aber jeder dieser Doppelschläge soll möglichst gut kontrolliert sein. So, und das findet man halt deshalb auch dieses Rudimental Drumming bei uns als Fach, als Pflichtfach, dass man eben die Schläge und den Roll perlig spielen kann, aber eben auch sehr kontrollieren kann. So, und die andere Spielweise wäre mit den gleichen Handbewegungen, aber eben mehr als Praller zu verstehen, dass ich halt einen sandpapierartigen Wirbel als hab, ja, das sind die zwei Möglichkeiten, die wir haben, Rolls zu gestalten. Und unsere Tradition in Deutschland zielt halt, wenn man jetzt mal so von 1870 weiterguckt, immer mehr darauf ab, dass die Schnarrseiten, dass es ein sandpapierartiger Wirbel dann wird. Und während man bei den Amerikanern praktisch überwiegend mehr diesen Open Roll zur Verfügung hat und nutzt. Ne? Aber in der heutigen Literatur ist es, wie es immer ist, man muss eigentlich beides beherrschen. Aber wenn ich eine super Mühle spielen kann, so hat man früher gesagt, also langsame Doppelschläge, rechts, links wechselnd, bis zum geschlossenen Wirbel und wieder zurück, dann muss ich diese Schnittstelle zwischen Open und geschlossenem Wirbel, die muss ich halt gut üben. Und und wenn ich den Open Roll halt gut beherrsche, dann kann ich so ein Spielstück wie die Locke oder den Parademarsch sehr synchron spielen. Und dann setze ich praktisch als musikalischen Aspekt noch den Druck etwas mehr zwischen Daumen und Zeigefinger und ich komme zum geschlossenen Wirbel, sodass ich das Klangergebnis habe, was ich brauche. Ja, und das sind die Dinge, wo man die Technik halt mit der Musik wieder zusammenbringt. Ja, so kann man es vielleicht erklären.
Das heißt, die Antwort auf meine Frage wäre quasi, dass die Geschwindigkeit des Stücks dafür ausschlaggebend ist, dass ich zu den Quartolen greife, anstatt dass ich einen Wirbel mit einem schnelleren Sticking, weil es einfach mehr Noten wären. Das wäre dann quasi ein 13-Stroke, also ein 13-Schlag-Wirbel, dass ich den dann mache, weil es technisch deutlich anspruchsvoller ist in dem Tempo, in dem die Locke eigentlich auszuführen ist.
Das
ist
ganz so genau, ne? Da kann ich sogar noch einen draufsetzen. Der damalige Militärmusiker Friedrich Deisenroth, als ich das überarbeitet der hat bei dem Spielstück genauso eine Anleitung, damals auch schon in Schlaghandschrift, ähnlich wie der Wolfgang Basler das natürlich gemacht hat. Der hat das auch genutzt, aber der hatte eben viel zu viele Handbewegungen da reingebracht, sodass es im Tempo, wie man es brauchte, gar nicht durchführbar war. So, und das haben wir dann bereinigt, ne? Und deshalb ist im Grunde dieser Wirbel als Nine-Stroke-Wirbel zu üben, aber das Gesamtkunstwerk militärisch Dienststück ist immer mit geschlossenem Wirbel zu spielen. Das ist wichtig, weil das meistens immer so fehlinterpretiert wird. Und die meisten sagen, ja, wieso, das ist ja alles offen zu spielen. Das ist es eben nicht. Ne? Man übt es offen, aber man trägt es geschlossen vor. Ne?
Okay, ja. Ja, interessant, wahnsinnig spannend. Also finde ich unheimlich spannend.
Ja. Da sieht man mal, was man mit kleinen Spielstückchen so alles machen kann. Ne?
Absolut.
Aber darüber könnte ich jetzt stundenlang weiter quatschen. Liebe Leute, aber ich lasse es hierbei, weil es war schon nerdig genug. auf jeden Fall, wer sich damit auseinandersetzen möchte, ich empfehle es wirklich jedem, der in einem Spielmannszug spielt, in Musikverein, ob jetzt zivil oder im Militärbereich. Und beim Militärbereich kommt er ja eh um den Robert nicht drumherum.
Genau.
Aber für alle Zivilen, die sich damit beschäftigen und eigentlich, da muss ja jeder die Locke spielen können, wenn man sich dann mit Märschen auch beschäftigt, empfehle ich unbedingt auch das Buch Dauerbrenner. Ja. Nicht nur German
Campus Duty.
Genau, German Campus Duty, sondern auch auf jeden Fall den Dauerbrenner. Das ist ein super Einstieg auch schon und da findet man ganz, ganz tolle Sachen, die sehr informativ sind und um einfach authentischer vielleicht auch mal unsere Tradition, was ist ja unsere deutsche Tradition? Wir spielen immer die Sachen aus Amerika, genau. Aber wir sollten einfach viel mehr dazu übergehen, unsere eigene Tradition zu bewahren. Und deswegen, Robert, das ist ein ganz tolles Buch dort verfasst. Und das ist der Dauerbrenner. Ich finde den Namen auch mega, wirklich ehrlich.
Sehr geil, sehr geil.
Nicht sehr so viele schön. Blumen.
Also, doch. Absolute Empfehlung, auch zu beziehen über deine Webseite, ne, wenn ich es richtig gesehen habe. Also wieso alle Links zum Robert gibt es natürlich in den Shownotes. Und wir sind schon wieder über eine Stunde quasi hier dran. Und wie gesagt, das könnten wir noch so weit vertiefen. Aber ich würde sagen, Dirk, für heute machen wir mal den Deckel drauf. Wir machen einen Zapfenstreich sozusagen.
Das passt auch zum Thema. Robert, vielleicht noch eins, wenn jemand sich für die Karriere als Militärmusiker interessiert, wo kann er sich melden? Wo kann er Infos drüber beziehen, damit wir das auch in die Shownotes noch hereinbringen können? Wir machen immer unter jedem Podcast, machen wir immer Shownotes, wo man sich erkundigen kann, wie über deine Bücher, über deine Person. Vielleicht so ein bisschen, was muss man machen, um eine Aufnahme prüfen? Wo kann man sich überhaupt dran wenden? Weil es ist ja doch bei einigen vielleicht eine interessante Frage aufgeploppt, als Schlusswort vielleicht.
Ja, also man kann sich beim Ausbildungsmusikkorps der Bundeswehr direkt melden. Wir haben natürlich auch, im Internet findet man uns natürlich auch, aber wir haben hier auch einen Mitarbeiter, der sich darum kümmert, wenn solche Fragen auftauchen, wie bewerbe ich mich, was muss ich denn können? Und
genau.
Ja, und von daher ist es eigentlich ganz einfach. Wir sitzen in Hilden in der Waldkaserne, Elberfelder Straße 200 in 40724 Hilden. Ne? Telefonnummer kann ich noch dazu liefern, wenn das sein soll. Aber ich glaube, es ist, das kriegt man schon raus.
Also, aber jetzt eine Sache interessiert mich jetzt doch noch, weil du sagtest, was man können muss. Was muss man denn jetzt können?
Also, wenn sich jemand bewirbt als Schlagzeuger, dann sollte er natürlich schon auf jedem der Instrumente Pauke, kleine Trommel, Stabspiele, auch am Drumset, ich will mal sagen, gute Grundfertigkeiten haben. Ne, natürlich muss er auch so ein paar Dinge so Richtung allgemeine Musiklehre oder er hält ja später auch, muss auch Klavier spielen können nachher. Aber das sind erstmal die Grundvoraussetzungen. Ne, und dann gibt es so ein paar Rahmenbedingungen, die kann man im Internet auch runterladen. Das sind allerdings keine vorgefertigten, das müsst ihr spielen, sondern man kann sich auch so ein eigenes Programm ein wenig zusammenstellen. Aber essentiell ist, dass wirklich diese vier Bereiche, die ich jetzt genannt habe, doch mit guten Grundkenntnissen schon da sind. Also man muss schon auch ein paar Jahre Unterricht gehabt haben, will ich mal sagen. Ja, und Latin Percussion ist natürlich der fünfte Bereich, der aber ja auch, ich sag mal, den man hier mit auf den Weg bringen kann. Ne? Aber die meisten, die sich bewerben, die sind so unterwegs und die haben dann eben diese Grundkenntnisse, die sie mitbringen. Und dann gibt es ein Vorspiel, wenn man sich beworben hat. Und dann hoffen wir, dass es für jeden gut ausgeht. Ne? Also wir würden uns freuen, wenn sich der ein oder andere da berufen fühlt und der sich bewirbt. Wir suchen gute junge Leute, egal ob Damen oder Herren. Wir haben jetzt erst wieder eine Dame ins Ausbildungsmusikkorps als Schlagzeugerin bekommen. Das ist super, ne? Und wir freuen uns da sehr, wenn das Interesse vorhanden ist.
Ja, das ist doch ein super Schlusswort, denke ich mir.
Auf jeden Fall. Wir machen kurz Werbung noch dafür, weil es ist ein ziemlich krisensicherer Job. Das heißt, wenn man als Musiker oder Musikerin sein Dasein fristen möchte, das haben wir in Corona-Zeiten erlebt, lieber Dirk.
Ja, ne? Absolut.
Dann, man hat mit Musik zu tun, man spielt so viele unterschiedliche Dinge. Also auch hier würde ich sagen, sollte man auf jeden Fall drüber nachdenken, ob es nicht für sich, für einen selbst in Frage
kommt. Es ist auf jeden Fall eine fünfjährige Ausbildung, die einen Bachelor-Studiengang im Bereich Musik beinhaltet. Also das ist schon, da hat die Militärmusik echt was anzubieten. Es ist sehr, sehr facettenreich. Also ich bin froh, dass ich das gemacht habe, aber es soll nichts heißen. Jeder hat die Wahl, ne?
Doch, klasse, absolut klasse. Robert, das war ein sehr tolles, tiefgründiges Interview. Vielen, vielen Dank, dass du dir extra die Zeit genommen hast. Ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder. Und ich sag ja, mit den besten Grüßen nach Hilden und vielen, vielen Dank, dass du uns für dieses Interview Rede und Antwort gestanden hast. Dankeschön.
Ja, vielen Dank für die wahnsinnigen Einsichten und dieses große Wissen, das du hier auch vermitteln konntest in der Kürze der Zeit. Und da sieht man natürlich, dass da noch viel mehr zu holen wäre. Also vielen lieben Dank, dass du die Zeit genommen hast. Und ja, ich hoffe auch, dass man sich mal über den Weg läuft.
Ja, ihr beiden, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Das war also sehr, sehr leicht und nicht schwierig. Also von daher hat mich sehr gefreut, dass ihr mich gefragt habt und auf bald, ne? Sehr gerne
auf
wieder.
Auf bald.
Ne?
Dankeschön. Tschüss.
Auf bald.
Tschüss.
Ciao. Vielen Dank. Ciao. Liebe Hörerinnen und Hörer, es war ein bisschen meine Schuld, dass es so nerdig wurde. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem euren Spaß und das nächste Mal könnt ihr alle ordentlich mitnerden.
Wir haben jetzt so viel vom Robert über die deutsche Locke, so nenne ich sie mal, gehört. Und wie die Locke richtig ausgeführt wird, hört ihr jetzt einmal. Und zwar war der Robert so nett, uns die Locke einmal nur auf der kleinen Trommel vorzuspielen. Und dann nochmal, wie es im Original eigentlich sein muss, mit Pfeife. Viel Spaß dabei.
Liebe Hörer und Hörer, wir rufen ja immer dazu auf, uns zu schreiben. Und uns hat mal wieder ein Hörerfeedback erreicht. Und zwar schreibt uns unser alter Bekannter, der Bernhard. Liebe Oberschlagabtäuscher. Übrigens, lieber Bernhard, sorry, es hat ein bisschen gedauert mit der Antwort, aber ne, aufgeschoben ist bei uns nicht aufgehoben. Also, der Bernhard schreibt, liebe Oberschlagabtäuscher, ich habe gerade die Nummer 97 gehört und bitte um die Schmidt-Bäuerschen Memoiren. Anmerkung der Redaktion, er meint damit die PDFs, die wir euch zur Verfügung stellen, die der Harry Schubauer gemacht hat zu der Mikrofonierung. Und wenn ihr uns eine E-Mail schreibt an schlagabtauschpodcast@gmail.com, bekommt ihr von uns die PDFs ja zugeschickt. Und darauf bezieht sich gerade der Bernhard. Der Bernhard schreibt aber weiter. Und bei der Gelegenheit noch ein Hörerfeedback. Ich habe diese Spielzeugladenfreude im Musikaliengeschäft mittlerweile praktisch überhaupt nicht mehr. Wir haben darüber gesprochen, Dirk.
Ja.
Das ist das deutlich ungesündere Zeichen, als sich diese Urfreude bewahrt zu haben. Dramatische Grüße, euer Bernhard. Ebenfalls ja ein mittlerweile alter Sack, schreibt er selbst. Mein lieber Leidensgenosse Dirk. Mich hat er nicht angesprochen.
Boah, Bernhard.
fühle ich mich gerade gut.
Dich erstmal.
Junges Blut,
boah, mit dem Alter.
Meine
Bernhard, Leben. Wir sind doch nicht alte Säcke. Jetzt bin ich ein bisschen Bernhard.
Also jetzt,
sonst sagt man immer, you made my day. Nee, das hast du heute nicht gemacht, mein Lieber. Sehr geil. Nein, Bernhard, vielen lieben Dank. Und Bernhard, wir sind young at heart. Das ist auf jeden Fall mit dem Spielzeugladen. Ja, bei mir ist das tatsächlich noch so. Und ich, wenn ich echt eine Trommel sehe, wirklich einfach nur, die schön anzusehen ist, dann bin ich schockverliebt immer. Und Bernhard, ich hoffe, das kommt trotzdem auch wieder bei dir, weil das wünsche ich eigentlich jedem. Manchmal, wenn ich dann eigentlich üben sollte und ich mir meine Trommel nur angucke, dann ist das ein kleiner Ausgleich.
Oh. Liebe Schülerinnen und Schüler, hört bitte weg. Hört bitte weg. Oh mein Gott. Cut, cut.
Bam.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir kommen so langsam zum Ende der 101. Folge. Auch ein komisches Wort, 101.
Ich habe
den ganzen Tag schon mit schwer getan. Wir kommen aber natürlich noch zu den Chefkoch-Empfehlungen der Woche. Und da ich so frech war, habe die letzten Wochen immer begonnen. Dirk, bist du heute als Erster am Start?
Ja, ich glaube, das ist eher was für unsere Weihnachtsempfehlung wieder demnächst. Das steht ja auch bald schon wieder an. Aber ich war ja auf Tour mit Exes. Ich war in Portugal unterwegs und jetzt demnächst auch wieder. Und also Handy ist toll, aber ich versuche das ein bisschen mehr abzugewöhnen. Und habe das Lesen wieder begonnen. Und habe mir einen kleinen Kindle zugelegt vor längerer Zeit schon. Also der hat auch kein Farbdisplay, der, ne, da ganz normal, das ist ein Kindle, der ist so groß hier. Und das ist für mich echt klasse, weil nachts du kannst super lesen. Und wenn man die Brille vergessen hat, kann man die Schrift so groß machen, dass ich die auch noch lesen kann, falls man sie nicht lesen konnte.
Vielleicht ganz kurz nur, ein Kindle ist ein E-Book-Reader, korrekt?
Genau, ein E-Book-Reader, richtig. Und ja, den kann ich empfehlen, weil, wie gesagt, im Flieger ist es halt klasse, du hast kein dickes Buch, obwohl ich nach wie vor, ganz ehrlich, bei Schlagzeugnoten wirklich einfach darauf stehe, wirklich mir die Schlagzeugnoten auch richtig, sagt man dann auch analog zu Schlagzeugnoten?
Ja, klar, heute analog. Es gibt heutzutage nur noch analog und digital.
Analog und digital. Also ich habe lieber ein richtiges Schlagzeugheft oder Buch oder früher hatte ich gerne ein Magazin in der Hand, das gibt es leider nicht mehr. Aber wie gesagt, bei normalen Büchern, weil die ja auch sehr dick sind, ich lese gerne so Krimis oder auch manchmal so Fantasy-Sachen.
Ohne Krimi geht die Dirki nie ins Bett.
Nicht ins Bett, genau. Also wie gesagt, da ist der Kindle, weil er einfach gut ins Handgepäck passt, nimmt keinen riesen Platz weg, weil so ein Fantasy-Schinken, wenn du so Herr der Ringe hast, dann hast du so ein riesen fettes Buch. Und das ist natürlich einfach mit dem Kindle viel einfacher mitzutragen. Aber auch nochmal für euch, Schlagzeugbücher. Ich habe tatsächlich welche digital und vergesse, dass ich die digital habe. Und kaufe sie mir dann tatsächlich meistens analog auch nochmal.
Da freut sich der Verlag schon drüber.
Ja, aber ist auch in Ordnung. Weil ich finde, im Schlagzeugbuch, da muss ich einen Kaffee drüber schütten können, worüber ich mich sehr ärgere. Wo ich gerne reinschreiben muss.
Auf jeden Fall.
Also
ich
da kennst du dich gerne rein. Ein
Schlagzeugbuch, wo nicht einfach mal Kaffee drüber geschüttet wurde.
Genau, also, da müssen Flecken drin sein, oder? Finde ich auch. So, jetzt bin ich aber gespannt, Timo. Was hast du denn heute?
Ich habe eine Empfehlung, auf die wurde ich gestoßen. Oder eigentlich wir sogar, Dirk. Denn ja, es war in unserer Schlagabtausch-WhatsApp-Gruppe drin. Also in der Schlagabtausch-Trump-Camp-WhatsApp-Gruppe.
Ja.
Und zwar ist es ein Konzertmitschnitt, das auf Arte zu finden ist. Also online. Und das ist Billy Cobham Spectrum 50 Project auf dem Monte Carlo Jazz Festival 2023. Empfohlen wurde uns das vom Karl Heinz, der beim Drum Camp mitgemacht hat, in unserer WhatsApp-Gruppe. Wir sind alle Teilnehmenden drin, die bei unseren Drum Camps mitgemacht haben. Ja. Und das ist ein wunderschönes Konzert von Billy Cobham. Ich meine, Billy Cobham, wer ihn nicht kennt, sollte ihn dadurch jetzt wirklich mal kennenlernen. Eine Legende, die Gott sei Dank noch lebt.
Ja.
Und dieses Konzert vom 22. November 23 aus Monte Carlo ist in einem wunderschönen Licht aufgenommen, eine ganz tolle Bühne. Also sieht einfach auch toll aus, von der Musik mal ganz zu schweigen. Dauert ungefähr 54 Minuten, ja.
Der Billy Cobham müsste zu dem Zeitpunkt schon echt, wenn der Bernhard schon sagt, wir sind ein alter Sack, dann ist der Herr Billy Cobham ein viel älterer
Sack. Kann ich dir genau sagen, wenn ich richtig gerechnet habe, war Billy Cobham zum Zeitpunkt dieses Konzertes 79 Jahre alt. Er ist 1944 geboren.
Wahnsinn, ja.
Und er spielt aber, als wäre er, keine Ahnung, als wäre er noch 20. Ja. Also ja,
absolut.
Mega. Krasses Drumkit. Also wer Billy Cobham kennt, der weiß, er ist für große Drumkits bekannt. Man sieht auch, ich finde wirklich, man sieht eindeutig den Einfluss von Billy Cobham auf Simon Phillips.
Ja. Ja, ja.
Von der Drumset-Größe her, beide Open-Handed-Player. Billy Cobham war eigentlich der Vorreiter, auch mit für Open-Handed-Playing, wahrscheinlich auch ohne, dass er es wollte oder wusste. Auch wie hoch er die Becken hängen hat, ist ähnlich wie bei Simon Phillips, der die auch sehr hoch hängen hat. Also ich finde es bemerkenswert, ist fast geklont, will ich es nicht sagen, aber die Ähnlichkeiten
Die Ähnlichkeiten
fallen wirklich ins Auge. Natürlich darf auch Billy Cobhams Pflichtstück Stratus nicht dort fehlen. Mit einer ganz tollen Band. Es ist nur ein Quartett. Wir haben am Bass Grisian Galvez, an dem Gitarre Rocco Cifarelli und an den Keys. Kommst du drauf?
Gary Husband.
Gary Husband. Gary Husband. Und liebe Leute, ja. Gary Husband ist in der Band der Keyboarder von Billy Cobham. Und das will ja schon was heißen. Aber Gary Husband spielt leider mindestens genauso gut auch noch Schlagzeug, wie er Keyboard spielt. Also ich habe keine Ahnung, wie der Kollege das gemacht hat. Aber unfassbar. Gary Husband ist ein Multitalent, auch aus der Jazz-Fusion-Ecke kommend. Gott.
Nein, also Gary Husband finde ich unfassbar. Hat gespielt, also viele können ihn vielleicht eventuell kennen durch die späteren Jahre von Level 42. Da hat er getrommelt auch eine ganze Zeit lang. Und ich habe ihn kennengelernt bei Alan Holdsworth, also jemand, der wirklich echt krasses Zeug spielt. Habe ihn auch schon live gesehen auf einem Jazzfestival, auf dem ich selber damals mit Gregor Hilden gespielt habe, in Ulm mit Mike Stern. Und hat der unfassbar Schlagzeug gespielt. Und das, was du gerade auch sagst, dann habe ich ihn ebenfalls schon mal erlebt auf einem Drumfestival. Da habe ich ihn leider verpasst. Aber er hat dann Klavier gespielt bei Chet Wickerman. Also nur die beiden im Duo. Chet hatte keinen Bock, so solo zu spielen. Da hat er gesagt, komm, wir begleiten uns doch mal gegenseitig. Ja, und selbst da ist mir schon die Kinnlade runtergefallen. Ein unfassbar geiler Trommler und unheimlich netter Mensch. Ich habe mich damals nämlich kurz mit ihm unterhalten können oder dürfen. Unfassbar down to earth. Und ein unfassbar Schlagzeuger und Pianist oder Keyboarder, wie immer man das sagen will. Geile Empfehlung, muss ich gucken.
Mega. Es ist ganz toll, wie gesagt, ein ganz tolles Konzert. Das Licht alleine, die Bühne ist toll. In Monte Carlo natürlich auch alles so ein bisschen schicker irgendwie, ne? Wahnsinn. Also, das ist die Empfehlung. Also, vielen Dank an den Karl-Heinz für die Empfehlung. Sozusagen, die kommt von dir. Den Link zu unseren Empfehlungen findet ihr natürlich wie üblich in den Shownotes. Liebe Hörerinnen und Hörer, die 101. Folge geht jetzt tatsächlich zu Ende. Wir bedanken uns fürs treue Zuhören von euch. Vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Wenn ihr Fragen, Anregungen, Kritiken habt, schreibt uns an die bereits öfters erwähnte E-Mail-Adresse schlagabtauschpodcast@gmail.com. Dort erreicht uns alles. Und natürlich wehren wir uns auch nicht, wenn ihr unsere Social-Media-Kanäle weiterhin unterstützt, auf YouTube, auf Insta und unsere Facebook-Gruppe. Kommt vorbei, ein Abo tut nicht weh und ich sag's jetzt mal wie so ein schlechter YouTuber, macht ein kostenloses Abo auf unseren Social-Media-Kanälen. Das kann uns nicht schaden und euch natürlich auch nicht. In dem Sinne, ich verabschiede mich an dieser Stelle und das letzte Wort hat der nachdenkliche Dirk.
Nein. Ihr Lieben da draußen, ich mach's kurz. Wir haben heute so viel gelabert, aber es war wie immer klasse. Passt auf euch auf. Habt euch alle lieb. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bleibt uns gewogen. Euer Podcast-Team Dirk und
Timo. Tschüss.